Eigentlich ganz was Wesentliches für uns gewesen. Ich glaube, wir haben das Gefühl, es ist ein bisschen vernachlässigt worden. Du brauchst kein Funknetz machen, wenn du drunter nicht ins Internet kommst, du brauchst kein Serverhousing anbieten, wenn du drunter nicht ins Internet kommst und so weiter. Drum, wir schauen schon, dass das Ganze funktioniert und auch läuft. Stefan Schulters ist mein Name, bin, keine Ahnung, seit 10 Jahren oder so bei Funkfeuer Mitglied und dabei und vor allem halt ein paar Funkstandorte gebaut und schaut, dass alles, was sich anbietet, mit Antennen veredelt wird und wir darüber das Internet bekommen. Habe früher, bin jetzt seit auch eigentlich 10 Jahren in etwa bei der ÖBB, mache dann auch was im Datenbereich, aber nicht unbedingt mit den Themen hier so verwandt. Habe früher bei Internet-Service-Providern gearbeitet. Das war so Ende der 90er Jahre eine recht eingeschworene Gesellschaft. Da war das Internet noch so eine flapprige Sache und man hat sehr viel zusammengearbeitet, um das irgendwie in Österreich am Laufen zu halten. Von der Zeit habe ich noch ein bisschen was mitbekommen, kenne dadurch ein paar Leute und fühle mich halt immer noch dieser Zeit ein bisschen verbunden und mache ganz gern BGP, Backbone-Themen und solche Sachen und bin eigentlich recht froh, da bei Funkfeuer im Backbone-Bereich was machen zu können. Das ist auch eine Sache, die du halt nicht überall und jederzeit machen kannst. Habe also aus der Zeit heraus eine gewisse Erfahrung mit USBF und mit dem Backbone und habe geschaut, warum das Ding nicht funktioniert, um dann den richtigen Funkkontakt typischerweise zu finden in der damaligen Zeit. Das hat sich aber auch geändert mittlerweile. Das andere ist stabiler und ich muss auch sagen, die Open-Source-Produkte, die wir einsetzen und das, was wir hier machen, sind natürlich einerseits nach Stabilität ausgewählt, aber es ist alles rock solid, also das funktioniert und ist nicht mehr so wie damals, dass das wirklich eine wackelige Sache ist. Gut, ich würde gleich einmal zum ersten Thema kommen. Für alle, die online dabei sind, möchte ich einmal so begrüßen. Wir haben hier in der Runde eine Menge Leute sitzen. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, ich schätze auf 15 Zuhörer. Finde ich eine coole Sache und wird gleich einmal ein bisschen interaktiver sein. Dieses
Backbone-Routing-Protokoll.
Jetzt erwarte ich mir, dass ihr ein bisschen eine Idee habt von einem Routing-Protokoll, weil viele von euch im Funknetzwerk damit arbeiten. Aber was ist denn eigentlich ein Routing-Protokoll oder was tut denn das, wozu brauche ich das, was macht das so im Wesentlichen? Ganz grob einmal beschrieben, was glaubt ihr?
Kürzesten Weg berechnen.
Kürzesten Weg berechnen ist super, ja.
Also allgemein einmal die Routing-Tabellen befüllen automatisch, ohne dass ich es manuell eintragen muss.
Super, Markus sagt, Routing-Tabellen befüllen. Ich finde aber auch gut, kürzesten Weg berechnen. Also im Prinzip, ich erkläre es eher untechnischen Leuten, das seid ihr nicht, aber trotzdem untechnisch erklärt es euch immer, der eine Router sagt dem anderen Router, welche Netze er sieht, welche Netze er kennt, die Information tauschen sie sich aus und dann ist schon sehr gut, sie finden den besten Weg dorthin. Das kann der kürzeste Weg sein, die Leute vom Funknetz wissen, der beste Weg muss nicht immer der kürzeste Weg sein, also da kann man schon auch ein bisschen Einfluss drauf nehmen und dann sagen, für mich ist der beste Weg, weil ich habe der ist billiger oder er ist stabiler, er hat bessere Qualität, er hat eine höhere Bandbreite, gibt es verschiedene Kriterien, aber im Prinzip das Routing-Protokoll hat den Auftrag, erstens einmal die Information zu erkennen, Router A hat diese Netze, Router B hat die Netze, C hat wieder andere Netze, wie hängen die zusammen in einer Topologie, die Information tauschen sie aus und dann den besten Weg für eigentlich alle Destinationen zu bekommen. So kennen wir das im Funknetzwerk, so macht es auch zum Beispiel ein USBF oder geht es innerhalb einer Organisation. Das heißt, da hat man dann so Hops, die man zum Beispiel sieht. Ein Hop ist typischerweise ein Router, wo man sagt, ich muss 7 Hops, also ich muss über 6 andere Router gehen, um irgendwo zu einem Ziel zu kommen, um ins Internet zu kommen, Default Route oder sonst irgendwas und errechnet sich dann den Weg aus Bandbreite oder sonst irgendwelchen Kriterien. Beim BGP ist es ein bisschen anders. BGP ist im Prinzip das Routing-Protokoll, über das im Internet geroutet wird. Da geht man nicht mehr so weit ins Detail hinein, dass man sagt, ich schaue mir jede Leitung an und ich schaue mir jeden Router an, und ich versuche über möglichst wenige oder dafür hochbandbreitige Leitungen zu gehen oder über wenig Router, aber dafür leistungsstarke Router zu gehen, sondern man vertraut sogenannten autonomen Systemen. Das heißt, ich sage, das ist eine Organisation, daneben ist eine andere Organisation und im Endeffekt gibt es so 80.000 Organisationen weltweit. Da schaue ich mir aber im Internet dann nur mehr an, wie komme ich zu der anderen Organisation, die hat dann vielleicht mehrere Einstiegspunkte und schaue, dass ich den besten Weg dorthin finde. Ich vertraue aber der Organisation selbst, dass sie dann in ihrem Bereich den Traffic richtig oder auf den besten Weg zustellt. War das halbwegs nachvollziehbar und verständlich soweit? Was ich nämlich im Prinzip damit sagen möchte, ist auch, dass du im BGP, im Internet-Routing, nicht mehr jede einzelne Strecke oder jeden einzelnen Router siehst, sondern dass du eigentlich nur mehr Organisationen erkennst, dass das schon ein bisschen ein Level abstrahiert ist und dass man dass das Routing einfach eine Nummer größer ist. Das ist aber notwendig, weil jede Organisation jeder anderen Organisation im Internet bekannt sein muss, damit man den Traffic dort zustellen kann. Und deswegen ist diese Abstraktion notwendig.
Bedeutet das nicht, dass es dann teilweise länger dauert, weil am Rand von einem Netzwerk das andere Netzwerk wahrscheinlich schneller dorthin liefern würde als...
Kann passieren. Ist normalerweise etwas, wo sich die Administratoren auch Gedanken darüber machen. Also wenn ich sage, ich habe eine Gigabit-Leitung zu meinem Provider und der hat dann eine Gigabit-Leitung zum Thomas, dann ist es vielleicht der Weg, der nicht gewählt wird, wenn wir eine 10-Megabit-Leitung direkt zueinander hätten. Das würde dann dementsprechend so sein. Das ist halt, nachdem das ja die Administratoren sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite wissen und verstehen sollten, wird das dann auch entsprechend designt, dass man das eben verhindert. Da gibt es dann auch Methoden, du kannst dann auch so Organisationen vorschummeln, die dahinter sind oder deine Organisation mehrfach zählen, um den anderen Weg zu gehen. Die Sache, die ich aber sagen wollte, ist, aber hast du vollkommen recht, dass das, was wir zum Beispiel vom Funknetzwerk von OLSR kennen oder von RIP, RIP 2, von OSPF oder solchen Routing-Protokollen, die wirklich jede Strecke, jeden Router berücksichtigen, im Internet etwas abstrahierter ist und einfach auf Organisationen begrenzt wird, wo man sagt, die kümmern sich selbst um sinnvolle Zusammenschaltung mit der nächsten Organisation und ich vertraue drauf. Ich sage das auch deswegen, weil immer wieder der Wunsch kommt, ach, könnte man nicht zum Beispiel die eine Route, aber bitte nur die eine Route über einen anderen Weg schicken. Das kann das globale Routing nicht, weil das globale Routing Organisationen immer im Gesamten betrachtet und sieht. Und da sind wir eine Stufe gröber unterwegs, als man es in seinem eigenen Internetnetz machen würde. Und das ist eine der Sachen, die ich kurz einmal nur so erläutern wollte, weil es immer wieder halt auch zu einem Missverständnis führt. Und das Ganze kommt daher, dass ja jeder im Internet jede andere Organisation kennen muss, und auch den besten Weg für sich dorthin errechnen. Und deswegen nimmt man da die Abstraktion heraus. Weil bei uns ist es ja noch verhältnismäßig überschaubar. Wir haben 3 Backbone-Standorte im Wiener Netz, die über Glasfaser verbunden sind. Das kann man auf einer Hand noch abzählen, das ist alles eine recht gesunde Sache. Da gibt es Carrier, die hunderte Standorte in Österreich betreiben oder in anderen Ländern noch viel mehr. Da kannst du nicht mehr für die Leitung runterschauen, sondern da macht es halt noch einmal mehr Sinn, das zu abstrahieren auf dieser Ebene.
Stefan, darf ich kurz fragen? Ja. Ist der Kontext noch nicht klar? Ihr seid selbst eine Organisation, verwendet BGP, weil ihr so übergreifend denkt oder weil ihr euer eigenes Netz dann nicht bearbeitet oder konfiguriert?
Sehr gut.
Das erscheint mir jetzt übertrieben, sag ich mal.
Nein, nicht unbedingt. Du hast im Prinzip eine Organisation im Internet. Das Ganze beginnt damit, dass irgendwer die Ressourcen verwalten muss. Das ist die IANA, die Organisation für die Verwaltung von Adressen und Nummern im Internet. Im einfachsten Fall kümmern Sie sich darum, dass eine IP-Adresse, die ja eindeutig sein muss, nicht doppelt vergeben wird. Also die kümmern sich um die Vergabe der Adressen. Die IANA delegiert ihre Superblöcke, ganz große Blöcke, auf lokale Organisationen, wie es zum Beispiel in Europa die RIPE ist. Und die RIPE mit Sitz in Holland hat dann für den europäischen Bereich, früher war es zum Beispiel auch für Afrika zuständig, mittlerweile ist das aber getrennt. Afrika hat eine eigene sogenannte Organisation zum Vergeben dieser Ressourcen. Die RIPE verteilt das dann in ihrer Region an sogenannte Local Internet Registries, die dann sagen, dass sie ihr Netzwerk, dass die sich so etwas registrieren und die dann die Ressourcen von der RIPE zugewiesen bekommen. Und wir sind als Funkfeuer so eine Local Internet Registry, ein LIR, und das bedeutet, wir haben eine AS-Nummer, wir nehmen an diesem globalen Routing teil und wir bekommen auch IP-Adressen zur Verfügung gestellt, die wir in unserem Netz verwenden können. Übertrieben finde ich es deswegen nicht. Ich meine, es wäre natürlich möglich, wenn wir uns an einen Internetprovider dranhängen und sagen, bitte übernimm das. Das ist ein Weg, den viele Firmen wählen. Die tun dann auch diese Komplexität unter Anführungszeichen outsourcen an diese Firmen. In unserem Fall geht es ja darum, dass wir selbst etwas machen wollen in dieser Richtung. Und du bist halt, wir tragen halt sehr ungern Anzüge oder so in der Richtung und verhandeln ungern Preise, um IP-Adressen zu bekommen und Leitungen und sowas in der Richtung, sondern wir wollen sie ja selber machen.
Aber müsst ihr nicht auch Peering-Abkommen verhandeln mit, genau, mit denen ihr dann die Übergabe macht?
Ja, die Frage war, ob wir auch Peering-Agreements machen und ja, das tun wir.
Also, ist das nicht auch eine Verhandlungs- und Kostensache?
Naja, und das kommst du nicht herum. Okay, wenn du mit allen reden möchtest, kommst du das nicht herum. Aber du hast trotzdem wesentlich mehr Freiheiten, wenn du technisch über die ganzen Ressourcen selbst verfügen kannst und das machen kannst. Und im Prinzip würde ich zwei Sachen da ganz grob unterscheiden. Das erste sind Internetprovider, die dir halt globale Connectivity verkaufen. Das ist der eine Weg, das ist der Weg, um den du beim anderen Fall gar nicht herumkommst, egal. Dann gibt es aber diese Peerings, wo du dich auf typischerweise bilateraler Basis an einem physischen Ort triffst mit Netzwerkequipment, dort ein Kabel zur Verbindung herstellst und dann typischerweise auch kostenfrei Traffic austauschst. So ist ja eigentlich das Internet auch entstanden. Das Internet war ja in den Ursprüngen ein Militärprojekt, um ein Protokoll zu entwickeln, das bei einem nukularen Anschlag auf einen Standort automatisch einen Ausweichweg woanders findet. Und das Ganze ist vom Militär irgendwann einmal auch Universitäten und Forschungseinrichtungen zur Verfügung gestellt worden. Die haben dann begonnen, sich untereinander zu verbinden und zu verschalten, also zu peeren. Und über diese Menge an Peerings ist dann ein globales Netz entstanden, das super gut funktioniert hat und sich dadurch einfach als Träger für alle diese Anwendungen, die wir heute benutzen, auch qualifiziert hat. Weil das Internet war nicht die Idee einer Firma, die gesagt hat, ich mache jetzt ein globales Netz und übernehme die Weltherrschaft damit, sondern das ist eigentlich passiert von Leuten, die sich engagiert haben und die auch geglaubt haben, dass man nur durch das gemeinsame Peeren, durch das Austauschen von Datenverkehr auch zustande kommt. Ich habe mir das ohne Grund hatte dieses Label, das ist übrigens vom deutschen Internet-Austauschknoten einmal so ein bei irgendeiner Veranstaltung hergegeben worden, dieses Label genommen, weil ich auch persönlich daran glaube, dass einfach Peerings in sinnvollem Rahmen das Internet weiterbringen, vor allem auch wenn sie gut gemanagt werden. Das ist irgendwo der Ursprung, wo das Internet herkommt. Natürlich braucht man, und vor allem in einer Organisation unserer Größe, brauchst du Upstreams, wie es heißt, also Provider, denen du bezahlst für die Connectivity, aber du kannst das Ganze über Peerings sehr stark auch über bilaterale Sachen angehen und den Traffic austauschen. In dem Zusammenhang ist auch dieser Vienna Internet Exchange nicht uninteressant. Das ist übrigens ein Knoten, an den wir nicht angebunden sind im Moment, weil es A, Geld kostet und sich momentan dafür nicht dafür stehen würde, für unseren Verein. Aber im Prinzip überlegen wir uns noch einmal, wie diese Peerings ausschauen. Ja, jetzt wissen wir, Universitäten haben sich zusammengeschalten und so. Wenn wir uns das jetzt einmal für Wien vorstellen, da gibt es den Verein Funkfeuer, da gibt es vielleicht der ÖBB, die tun auch sowas wie Peeren und sind auch Lehre und spielen auch in diesem BGB-Thema mit. Und da gibt es viele andere auch. Wenn du jetzt zu jedem eine Leitung machst, wird das Ganze schweineteuer, wird nicht gescheit funktionieren, von der vor allem auch kommerziellen Seite, und ist ein Riesenaufwand. Jetzt könnte man sagen, man findet zum Beispiel eine Universität und die Universität stellt einen für alle neutralen Punkt zur Verfügung und alle machen ihre Leitungen zentral zu diesem Punkt zusammen. Und so sind eigentlich die Internet-Exchanges entstanden. Ein Provider macht eine Gigabit-Leitung dorthin, also heute wäre es Gigabit, damals waren es 64K-Leitungen oder nicht einmal das. Aber ein Provider macht eine Leitung dorthin, ein weiterer Provider macht eine Leitung dorthin und dort treffen sich alle. Und um sich wirklich physisch zusammenzuschalten, brauchen sie nur mehr Kabel verbinden, von einem Rack zum anderen runter. Irgendwann wird es kompliziert, dann muss den nächsten Raum gehen. Aber im Prinzip passiert das alles innerhalb eines Gebäudes. Also da kann man sich sehr schön zusammenschalten. Und so sind in der Historie auch die Internetknoten entstanden, die Internet-Exchanges. Die waren am Anfang sehr, sehr häufig bei Universitäten zu finden, weil sie einerseits technisch das Ganze halt sehr gut können haben, auch die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben und von allen neutral gesehen wurden. Eine AT&T wäre nie zum Mitbewerb gegangen, um dort mit einem Dritten zu peeren. Du brauchst einen neutralen Punkt in der Mitte. Und im Laufe der Zeit, also spätestens dann ab den 1990er Jahren, hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Es waren zwar weiterhin neutrale Punkte, es waren aber keine Forschungseinrichtungen mehr, sondern es sind dann schon Firmen gewesen, wie zum Beispiel in Wien haben wir eine Interaction, die ja selbst, soweit ich weiß zumindest, keine Netzwerkdienste, also Internet Upstream oder was anbietet, aber die einen Punkt bietet, wo du Rechenzentrum betreiben kannst und alle anderen Carrier im Haus hast, mehr oder weniger. Also dieser Gedanke lässt sich natürlich auch kommerziell weiterführen, aber das sind die Internet-Exchanges und die Internet-Austauschpunkte, die man so vorgefunden hat. Ja, im Prinzip haben wir, kennt ihr so den Funkfeuer-Backbone? Das verstanden, also nichts zum Zeichnen, habe ich doch noch so gerne zeichnen.
Kannst du?
Gibt's was?
Ja,
das ist sehr cool. Wenn wir eins haben, wäre es cool.
Kurze Zwischenfrage, ist das ein Bildschirmschoner oder Absicht?
Das ist Bildschirmschoner, geil. Kommt dann von selbst. Sorry, es gibt da, ich habe dann ein paar Fotos und ein paar Zeichnungen noch vorbereitet. Aber da ist jetzt zu früh, nehmen wir einfach das noch hin. Und ich könnte es auch sehen, gell? Ich sehe nicht, was Sie sehen, aber es wird da oben. Okay, sehr gut. Kennt ihr den Funkfeuer-Backbone jetzt nicht von der, Funkseite, sondern von der Glasfaserseite? Ja. Na, es gibt im Prinzip drei aus Backbone-Sicht relevante Standorte, zwischen denen haben wir eine Glasfaserverbindung oder eine Verbindung auf entsprechender Bandbreite. Im Prinzip sind das auf einer Seite die Krypta. Krypta ist euch bekannt, ist, ich weiß nicht, wie er entstanden ist, da war ich noch nicht dabei, aber ist so der Urstandort von Funkfeuer, ist in einem Keller unten drinnen. Alles, was ihr, wenn ihr auf www.funkfeuer.de geht, auf Webseiten, Mail-Server, Mailinglisten-Server, Funkfeuer bietet ja auch ein Server-Housing an. Alles das befindet sich in der Krypta, ist ein Stück weiter, ein paar Straßen weiter eigentlich von hier auch im ersten Bezirk in der Grillparzer Straße. Und das ist der Standort, wo das Herz von Funkfeuer irgendwo schlägt. Von der Backbone-Seite her haben wir eine Dark-Fiber-Verbindung auf die Universität Wien. Und zwar konkret aufs neue Institutsgebäude der Uni Wien. Die Anschrift, glaube ich, ist Rooseveltplatz oder Universitätsstraße. Also von der anderen Seite gesehen, tatsächlich sind da nur 1,5 Straßen dazwischen. Also das ist, da sind wir schon sehr nah dran. Dort gibt es eine Glasfaserverbindung hin. Der Standort ist insofern super, weil das ist genau einer von diesen neutralen Carrier-Standorten, von denen ich vorher gesprochen habe, wo de facto, zumindest vor 10 Jahren, alle Provider waren. Alle, die neu dazugekommen sind, haben vielleicht eher die Option gehabt, auch auf einen Interaction-Standort oder in den Süden Wiens irgendwo zu gehen, da hat sich etwas entwickelt, aber ursprünglich, da hast du alle Anbindungen, die dein Herz begehrt. Und von dort aus haben wir eine weitere Verbindung zum Provider Nessus. Ist aus Aspektbund-Sicht der dritte Standort, der für uns relevant ist. Und Nessus ist ein Provider, Nessus.at in der Nähe vom Matzeinsdorfer Platz, also 10. Bezirk, müsste man sagen, Fernkorngasse ist die Anschrift. Und dort haben wir ein bisschen einen Rackspace, also dort haben wir auch die Möglichkeit, Equipment reinzustellen oder halt eh schon alles aufgebraucht, was wir dort bekommen können. Und zwischen diesen Standorten haben wir eine entsprechend mächtige Verbindung. Da haben wir sowieso Dark Fiber, das heißt Dark Fiber bedeutet eine Glasfaserverbindung, wo nicht irgendein Equipment dazwischen hängt. Wenn du links eine Taschenlampe nehmen würdest, müsste es rechts leicht rausleuchten. Es gibt sogar Taschenlampen mit so einem Aufsatz, wo man links reinleuchten kann und rechts blinkt es dann raus. Also, aber nur einfach um klar zu sagen, da steht nicht ein Switch, ein Router, ein irgendwas dazwischen. Links reinleuchten, rechts leuchtet raus, da ist nichts dazwischen. Das heißt, du kannst das hier an ein Gerät anstecken und du kannst das hier an ein Gerät anstecken und die beiden werden sich sehen. Und aus Bandbreitensicht ist es cool, weil du kannst da 100 Megabit Interface anhängen, fast 100 Mbit, kannst da 10 Gigabit Interface anhängen, dann fast 10 Gig drauf. Also da bist du, hast du eine sehr hohe Freiheit, da kann man was machen. Die drei Standorte sind, ich möchte es nur jetzt zu erwähnen, weil wir über das Funknetz natürlich bei Funkfeuer auch sehr viel reden, die haben natürlich entsprechend dann auch auf Uplinks auf die Dächer hinauf. Und wenn ich jetzt so in die Runde schaue, viele kenne ich ja auch von den Funknetzwerkbauten, das Ziel ist irgendwie immer an einen dieser drei Standorte möglichst sinnvoll in die Nähe zu kommen, weil von dort geht es hinunter in den Backbone und der Backbone leitet den Traffic dann ins Internet hinaus. Also das Ziel ist es, da irgendwo in die Nähe zu kommen. Gut, und wenn wir jetzt haben das Funknetzwerk, wo wir zu Hause alle draufhängen und den Backbone, der uns untereinander verbindet, werden wir dann noch ein bisschen weiterzeichnen. War es natürlich auch kurz um ins Internet irgendwo unten rauskommen. Und da haben wir konkret ein paar Möglichkeiten. Ein Teil wird gesponsert, ein Teil wird uns ein bisschen günstiger zur Verfügung gestellt. Für einen Teil zahlt man etwas. Was sind denn unsere Internet-Uplinks, unsere Verbindungen ins Internet hinaus? Welche Provider gibt es denn da? Kennt sicher. Macht es Adressrot, sieht man. Ziel, ja. Die treffen wir auf dem neuen Institutsgebäude auf der Uni Wien. Silver-Server, übernommen von DD2, übernommen von 3, was ich jetzt so mitbekommen habe. Also ist mittlerweile SIL. Sieht man nicht, oder? Fast danke, ja. SIL ist gleich DD2, ist jetzt eigentlich gleich der Provider 3. Also hier haben wir eine Anbindung, ich werde das noch kurz nachziehen. Soll Nick heißen, mit Link hinauf. Da haben wir die Krypta. Genau. Das bedeutet, wenn da Traffic reinkommt, geht er diesen Weg und geht dann hinaus ins Internet. Wir haben hier auch noch dranhängen die Next Layer, also eher auf einen bekannten Internet-Provider und auch sonst irgendwo mit Bandbreiten und so weiter, eigenen Glasfaserring. Und wir haben hier von Provider Nessus selbst auch eine Anbindung. Das sind im Prinzip die drei Wege, wie wir ins Internet hinauskommen. Und dann haben wir auf der NIC noch einzelne Peerings. Da gibt es Freunde, mit denen haben wir Zusammenschaltung. Da gibt es zum Beispiel Blitznet, da gibt es zum Beispiel die Firma ANW und da gibt es nicht nur übermäßig viele, aber noch eine Handvoll andere, mit denen wir uns nonar, Geschichte haben wir erzählt, warum, da auf der Uni Wien treffen und mit denen zusammenhängen. Ja, wie wir mit dem Ganzen begonnen haben, das sind im Prinzip Switches von dem Symbol her, wie ich es gezeichnet habe. Switches vermitteln relativ knackig Pakete von A nach B, tun aber nicht übermäßig viel damit. Damit man nämlich wirklich am Routing im Internet teilnehmen kann, braucht man einen Router. Ihr wisst das von zu Hause. Switch ist notwendig, damit man vom Fernseher zum NAS kommt oder zum Raspberry oder den Laptop anschließen kann, aber der Switch selber tut noch nicht sehr viel. Das heißt, was man benötigt, sind diese Core-Router. Jetzt kann man über den Namen Core-Router diskutieren, aber im Prinzip geht es um BGP-Core-Router in unserem Fall. Und da gab es sehr lange Zeit eine One-Man-Show, nämlich den Subway. Den müsst ihr, wenn ihr bei Funkfeuer seid, von Dresden her kennen, weil das war lange Zeit oder jetzt die letzten Jahre eigentlich unser einziger Backbone-Router. Wenn der Subway was gehabt hat, der hat nicht einmal sehr viele Probleme gemacht, also der hat sehr brav und sehr tüchtig funktioniert. Wenn der was gehabt hätte, hätte man immer viele Möglichkeiten ins Internet hinaus gehabt. Und das war auch eine sehr wichtige Motivation von meiner Seite, unserer Seite, vom Backbone-Team, dass wir gesagt haben, da besteht auch dringender Handlungsbedarf. Wir haben zu viele Single Points of Failure in diesem Netzwerk drinnen. Einige ergeben sich aus der Struktur, wir haben halt kein Ringnetzwerk oder so in der Richtung. Das heißt, das kann man nicht alles sinnvoll auflösen. Aber zumindest dieser Subway als einzelner Router, das ist ein Bereich, den kann man beheben und da kann man was tun. Und damit sind wir eigentlich auch schon, also ich würde sagen, so hat das Netz ausgeschaut, wie wir es übernommen haben. Da kann man dann sagen, hier an der Krypta waren noch eine Menge Router hinten dran gehängt. Da ist das Serverhousing rausgegangen, da ist es aufs Dach hinaufgegangen, ins Funknetzwerk. Aber im Prinzip haben wir hier auch noch ein bisschen was dahinter. Im Großen und Ganzen war es es aber. Was wir jetzt gemacht haben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Schnelldurchlauf, so wie ich das jetzt da gebracht habe, wir werden es dann nachher noch auf einem Netzwerkplan sehen, aber was wir im Wesentlichen gemacht haben ist, wir haben den Subway durch einen neuen Router abgelöst und wir haben einen zweiten Router, der die gleiche Funktion übernehmen kann, auf einen entfernten Standort gesetzt und die Wahl ist auf den Standort Nessus gefallen, weil wir dort einfach noch die Möglichkeit gehabt haben, eine Hardware reinzustecken. Auf der Uni Wien haben wir vom Platz, der uns zur Verfügung steht, keine Möglichkeit, das kostet also Geld. Also ist schwierig. Den Subway haben wir abgeschaltet und damit hier zwei Core-Router platziert.
Das heißt, das geht dann alles über zum Beispiel VLAN zu den Routern erstmal?
Genau. Im Prinzip vermitteln wir, der Backbone ist ein Ethernet-Backbone, also da sprechen wir über normale Ethernet-Verbindungen, die halt ein bisschen größere Distanzen zurücklegen, als man es zu Hause kennt. Und wir haben VLANs dazwischen geschalten. Von den Bandbreiten kann man noch ein bisschen was erzählen, weil diese Verbindung von der Krypta zur NIC war früher eine 1 Gigabit-Verbindung. Die Verbindung zum Nessus rüber ist übrigens keine Dark Fiber, sondern ist eine Bandbreite, die uns von einem Provider zur Verfügung gestellt wird, die ist auch mit 1 Gigabit dimensioniert. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die nicht früher sogar auf kleineren Interfaces kennt ist. Und jetzt erst ein Gigabit ist, da haben wir auch ein bisschen getuned. Wir haben also nicht nur die Router ausgetauscht, sondern wir haben auch die Switches ausgetauscht, neue Switches gekauft. Ich glaube, das ist dann der Punkt, wo ich euch von den Bildern da hinten erlöse und ein bisschen was Netzwerkmäßiges an die Wand werfe. Zeige ich euch die neuen Switches. Wir haben diese Verbindung von einem Gigabit auf 20 Gigabit gehoben. Klingt jetzt ein bisschen überdimensioniert, aber es war preis-leistungsmäßig. Wenn du ein Gigabit-Interface kaufst, kannst du de facto ein 10-Gig-Interface auch kaufen. Nachdem wir zwei Fiberpaare haben, haben wir so Duplex-Interfaces gekauft, mit denen wir jede Fiber in beiden Richtungen separat beleuchten können und dann 20 Gigabit daraus machen. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, um da jetzt ein paar Fotos herzuzeigen, wie das ausgeschaut hat. das Foto ist, ist ganz praktisch, dass da das Datum dabei steht. Das ist aus dem Juli, da haben wir die ersten Switches ausgepackt. Jawohl. Da haben wir die ersten Switches ausgepackt, so schaut das aus. Sind alles auf Huawei Core Switches gefallen. Sicher auch eine Preisfrage. Da seht ihr, das ist das erste Testnetzwerk, das ist im Büro beim Wolfgang haben wir uns da getroffen. Das ist übrigens der Simon, der auch beim Backbone-Projekt mitmacht. Und der Wolfgang Nagele, der auch Obmann von Funkfeuer aktuell ist und auch Provider und Internet-Service-Provider Vergangenheit hat, also auch diese ganzen Themen intus hat und kennt. Und da haben wir eigentlich die Geräte, für die wir uns entschieden haben, das erste Mal ausgepackt, haben einen kleinen Switch genommen und haben das Ganze einmal zusammengehängt und geschaut, dass das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, war glaube ich 6. oder 9. Juli, wo wir das gemacht haben. Da haben wir dann schon die Geräte, das sind im Prinzip die Core-Switches, aber es gibt dann auch ein paar direktere Fotos auch von denen. Da sieht man es zum Beispiel, da sind dann die Interfaces drinnen. Da haben wir es in einem Rack eingebaut. Diese Geräte, was seht ihr da? Ihr seht da die Router im Prinzip auch schon. Wir haben hier diese drei Core-Switches, dann genau diese drei Dinger und die haben, die haben hier lauter SFP-Slots und haben hier sogar 40 Gigabit-Slots. Das ist, früher hat man, also ganz früher hat man 100 Megabit-Switches gekauft, die haben dann schon 2 Gigabit gehabt. Dann hat man Gigabit-Switches gekauft, die haben dann schon 2 10 Gigabit gehabt. Hat dann Switch gekauft, das 10 Gigabit Switches, die haben dann schon 2 40 Gigabit Interfaces. Also das ist auch etwas, mit dem wir in Zukunft arbeiten können. Da haben wir uns auch nur mit dem Gedanken gespielt, ob wir die Verbindung nicht auf 40 Gigabit heben, weil es ist, letztes Mal vielleicht auch nachher, wenn wir uns mal anschauen, wie fließt eigentlich der Traffic durch unser Netzwerk, werdet ihr dann auch sehen, dass wir hier durchaus Bandbreite brauchen und das einfach aufgrund der Topologie durchaus passieren kann, dass Traffic hier zweimal drüber fließt. Also das hier sinnvoll zu dimensionieren. Ja, dreimal muss ich über. Ja, oh ja, wenn du das Funknetzwerk und die VLANs dort mitziehst, kann der Traffic da dreimal drüber flutschen. Ja, durchaus. Also hier ein Gig zu haben, hier ein Gig und hier auch ein Gig, da wird das ein Bottleneck. Da haben wir gesagt, hier müssen wir ein bisschen was tun. 10 Gig war leistbar, 40 Gig wäre schön gewesen, also sich da jetzt herzustellen und sagen, 40 Gigabit im Backbone würde, wäre vielleicht ganz lustig, war aber nicht sinnvoll. Also so weit sind wir nicht, kannst du aber in 2 Jahren umbauen um wenig Geld und umstecken und dann haben wir auch 40 Gigabit. Also die Wahl ist gefallen, dass wir uns hier auf 20 Gig treffen und das ist eh auch schon mal ganz eine mächtige Sache. Ja. Was sind diese SFP-Slots? Warum schauen die so komisch aus und warum kann man da nicht direkt Kupfer anstecken? Das sind im Prinzip einfach nur mal Einschübe, wo du dann so SFP-Module reinsteckst und je nachdem, welches Modul du nimmst, ich habe da ein paar Fotos auch hergebracht, das hier ist zum Beispiel ein Kupfermodul für Single-Mode-Fiber. Das heißt, das hier und in dem Fall ein 1-Gig-Modul. Das heißt, du kaufst einmal die Switches, die kosten schon ein gewisses Geld, aber das sind gute Switches. Denen muss man ja auch vertrauen können, weil da geht ja alles drüber. Und dass wir jetzt alles mit Switches doppeln und verdreifachen und so weiter, die Möglichkeit haben wir halt auch nicht. Also es müssen schon vernünftige Teile sein. Und dann entscheidest du bei der Anwendung, beim Reinstecken der Module, was möchtest du eigentlich machen. Maximum auf diesem Board ist 1 Gig und diese Module sind zum Beispiel 1 Gigabit Single Mode Fiber Module. Das heißt, mit so einem LX Modul kannst du 15 Kilometer Glasfaserstrecke beleuchten und damit etwas machen. Da haben wir noch andere Module, das sind glaube ich die Kupfermodule. Also auch braucht man eine Menge davon, gibt es gleich 4 Schachteln. Das heißt, da kannst du dann ein normales Patchkabel anstecken. Das Patchkabel kann aber auf 100 Megabit, auf 1 Gigabit oder auf 10 Gigabit funktionieren. Also da braucht man natürlich einige Module, weil die meisten Sachen, die wir im Gebäude verschalten, fahren wir weiterhin auf Gigabit-Modulen.
wendet dann, haben wir hier was anderes, sind auch die 1GigaLX, also eine andere Perspektive. Wenn die Module da, also da drinnen stecken, na, dann schaut das so aus. Und so befüllt sich der Switch immer mehr. Und zum Beispiel in der Krypta hat der Wolfgang vor einer Woche eine Migration gemacht. Da sind wir jetzt schon recht gut bestückt. Also da waren zwei Boards nur mehr frei. Das ist nur übergangsmäßig. Es wird auch wieder ein bisschen mehr frei. Also es ist nicht so, dass wir jetzt schon anstehen und voll sind. Aber im Zuge der Migrationen werden Sachen auf den Switch übernommen, die nachher wieder verteilt werden. Da sind wir jetzt im Moment eigentlich ziemlich voll. Ja, habt ihr mal Fragen so bis daher vielleicht auch mal kurz?
Was brauchst du eigentlich auswählen?
Gute Frage, ich weiß es nicht. Schade, dass der Wolfgang nicht da ist, der kennt nämlich die Rechnung dazu. Gerade dazu weiß ich es nicht. Zu den SFBs weiß ich es teilweise, die sind, wenn es besondere sind, sind sie im Bereich von ein paar hundert Euro. Also wenn du dann mal so einen Switch ganz voll hast, ist da schon ein bisschen Geld verbaut. Was das Gerät selbst kostet, weiß ich nicht. Es wird sich über 1000 Euro bewegen, das glaube ich schon. Aber es sind coole Teile, wenn man über ein paar so Features redet. Zum Beispiel verwenden wir GVRP, nur um da mal ein anderes Protokoll reinzuwerfen. Das ist im Prinzip ein Protokoll, wo die VLAN-Informationen zwischen den Switches automatisch ausgetauscht werden. Das heißt, wenn wir am ersten Switch links unten ein VLAN anlegen und am anderen Switch auf einem anderen Standort rechts oben herauskommen wollen, braucht man das nicht überall statisch durchkonfigurieren, sondern die Information verteilt sich automatisiert über den Backbone. Solche Sachen sind da drinnen.
Ich habe gerade die Rechnung angeschaut, 1800 kostet ein Stück.
Ja, 1800 kostet ein Stück. Ja, auf der anderen Seite, ich habe halt nicht abschreckende Fotos der alten Switches gebracht. Das ist jetzt nicht das Ziel gewesen, das irgendwie zu argumentieren. Die alten Switches waren alt, etwa. Sie haben die Geschwindigkeiten auch nicht mehr gebracht, also kannst du nicht mehr upgraden. Und es waren unterschiedliche Modelle. Das heißt, du hast vielleicht auf einem HP-Switch irgendein Feature konfiguriert, das hat er auf der drüberen Seite mit einem Switch von einem anderen Hersteller benutzt und dann hast du auf einmal Probleme gehabt. War nichts, was wir großartig oft gehabt haben, aber kann durchaus passieren. Und zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Rapid Spanning Tree Protokoll haben wir auch kurz nach der Implementierung des Backbones tatsächlich mit den neuen Switches Probleme gehabt. Aber nicht die drei neuen Switches untereinander, sondern der Switch im Zusammenhang mit dem Reden von einem bestehenden Switch. Also auch wenn das alles Protokolle sind, die wir seit Jahrzehnten mittlerweile verwenden und wo wir sagen, Rapid Spanning Tree, kannst zu Hause am Switch fahren, wir hatten Probleme damit. Die Boards sind uns mehrmals am Tag weggeknackt, die haben die Topologie geupdatet, wir haben durchaus auch Meldungen in unser Management gehabt dazu, die haben zu Unterbrechungen geführt. Die Unterbrechungen waren so groß, dass sie auch für den User spürbar waren. Aber sonst kannst du sagen, so ein Spanning Tree Protokoll braucht vielleicht 200 Millisekunden zum Konvergieren. Der hat uns Board einmal ordentlich runtergerissen, wieder kommt, du hast jetzt ja auch gedacht, du kennst die Geschichte. Also wir hatten schon auch mit Features Probleme, nämlich auch mit Features, wo wir glauben, das ist nichts Spektakuläres, passiert. Es macht also einen Sinn, wenn du schon etwas hast, was recht volatil ist und funktionieren muss, weil es sonst eine ganze Menge mit in den Guard schmeißt, dass man da eine einheitliche Plattform hat, die auch gleich zu konfigurieren ist und nicht bei jedem Switch überlegen muss, mein Gott, das, was ich auf A konfiguriert habe, wie wird das jetzt auf B funktionieren und hoffentlich funktioniert es dann mit C auf der anderen Seite auch. Also das wäre so die Switch-Seite. Habt ihr noch Fragen, Gedanken dazu?
Später.
Gut. Gehen wir zu den Routern. Da ist ein Switch, da hängt schon was drauf. Das ist noch ganz am Anfang gewesen, wo wir halt Redundanztests und was weiß ich, was alles gemacht haben, um ein bisschen Vertrauen in die ganze neue Umgebung zu entwickeln. Es gibt so ein kleines OpenWRT-WUZI-Teil, über das wir uns da in die Umgebung von der Ferne rein verbunden haben, dass wir auch von zu Hause testen können und so. War eigentlich eine ganz witzige Sache.
Ja. Muss der Switch eigentlich geupdatet werden?
Durchaus. Also du musst ihn nicht jetzt, aus meiner Sicht, nicht jetzt wie einen PC oder ein Endgerät einmal pro Woche oder einmal im Monat am Patch Tuesday oder Wednesday oder was das ist, unbedingt patchen. Du hast definitiv eine Unterbrechung dadurch, du gehst ein gewisses Risiko ein, aber ich habe schon vor, diese Systeme zumindest zweimal im Jahr einmal zu hinterfragen, ob sie ein Update brauchen. Du gibst ja dort Images drauf, das heißt, du hast dort nicht eine Umgebung, wo du wie zum Beispiel auf einem Linux-Rechner lauter Pakete hast, wo du dann irgendwann einmal die Meldung kriegst, das waren jetzt 247 Updates durchzuführen und schwer ist zu entscheiden, wie relevant das ist. Du kriegst in dem Fall von der Huawei, wir haben da auch gratis alle Updates auf Lebenszeit des Equipments dabei, kriegst du den Hinweis, ob deine Version relevante Bugs hat. Kann funktionale Seite sein oder Sicherheitsseite sein und dann entscheiden, ob man es updatet. Ich würde schon eher konservativ vorgehen mit den Updates, durchaus auch einmal irgendwo testen, wo nicht sofort alles steht, also am wenigsten gefährlichen Punkt. Aber dass man zweimal im Jahr hinterfragt, ob nicht ein Update angebracht ist, würde ich durchaus einmal machen. Heißt nicht, dass man es zweimal im Jahr updatet. Aber einfach nachschauen, gibt es was Neueres, gibt es etwas, was mich betrifft, bringt es mir Vorteile und so weiter.
Ich weiß nicht, ob das bei Switches auch Backplane heißt, aber was musst du wie können, wenn sie das alles kann, was die welche Bandbreite kriegt?
Müsste man nachschauen, aber die ganzen Switches sind non-blocking. Das heißt, du kannst einmal mindestens die Portanzahl rechnen und die Bandbreite aufsummieren und die Backplane kann das ohne
das
zu
sind
überbuchen.
10 Gigabit bestückbar.
Ja, alles mit 10 Gigabit und die 240 Gig. Das heißt,
40 mal 10 plus 2 mal 40.
Du hast, wenn ich jetzt nicht ganz am Blödsinn sage, 24 mal 10. 24 mal 10 plus 80. Das kann die Backplane ohne Probleme. Das ist, ich meine, das ist ein Layer 2 Gerät, das ist dem schon zumutbar im Jahr 2017. Also das ist, naja, sicher, du kommst in hunderte Gigabit, aber das können die Teile. Du kannst solche Teile, unser Funkfeuer-Backbone wird die nicht an den Rand der Kapazitäten treiben. Du kannst aber solche Switches zum Beispiel in Rechenzentren verwenden, wo Virtualisierungshosts mit Storage-Systemen reden. Da hast du die Bandbreitenanforderung. Und da geht es um Geschwindigkeiten, da geht es auch darum, dass die Non-Blocking sind, also dass die nicht irgendwie so, wow, war ich nicht von der Backplane her vorbereitet oder so. Also die Dinger können das. Absolut. Müssen wir nachschauen, es sind Huawei 6820 Switches, gibt es vom Hersteller natürlich eine Angabe dazu, aber das passt in dem Fall. Ja, das wären die Switches. Zur Nomenklatur kann man nur sagen, Switches fangen bei uns bei SW01 an und danach den Standort. Die Standorte sind Krypta, Nessus und NIC in dem Fall. Wir wollten es nicht nach Figuren von Herr der Ringe oder so in der Richtung benennen. Der Backbone wird gemanagt. Wenn ich sehe, ein Port verändert sich, dann möchte ich gern wissen, welcher Standort das ist und nicht zuerst abstrahieren müssen. Warte mal, Gargamel ist der Switch auf dem Standort. Da haben wir uns entschieden, relativ straight den Namen zu wählen. Ist vielleicht ein bisschen unromantisch, aber ist uns aus Sicht der Stabilität lieber gewesen. Das ist auch etwas, was ihr seht, wenn ihr einen Traceload macht. Den Switch übrigens nicht, weil der leitet nur die Pakete weiter. Ist vielleicht auch ein guter Punkt auf die Frage von Paul. Der Switch ist nicht vom Internet aus erreichbar. Er transportiert Internet-Traffic, aber du kannst dich dort nicht mit SSH direkt aus dem Internet einwählen oder mit SNMP was abfragen oder irgendwas in der Richtung. Falls doch, sagt's uns bitte. Dann ist was schiefgegangen mit der Sicherheit. Aber momentan fühlen wir uns recht confident. Wir haben auch geschaut, dass wir zum Beispiel auf den Routern, da ist natürlich nicht zu vermeiden, dass die grundsätzlich auch erreichbar sind übers Internet direkt, dass wir die Demons, die Dienste nur an die Netzwerkschnittstellen binden, wo sie auch laufen müssen. Es gibt dann zum Beispiel ein eigenes Management VLAN, das VLAN 500 ist ein Netzwerk, das nicht aus dieser Umgebung heraus geroutet wird, sondern wo nur die Geräte untereinander verwaltet werden und zum Beispiel ist auf den Routern der SSH-Port nur in diesem VLAN offen. Das erspart dir, dass du eine Firewall irgendwo künstlich konfigurieren musst, gibt es trotzdem, es wäre eine Second Line of Defense, also ein Konfigurationsfehler führt nicht gleich zum Untergang der ganzen Umgebung, das ist so der Gedanke dahinter, aber bei den Routern muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Das sind übrigens die zwei Teile da oben, die Router. Und ich wollte fragen, was stellt sich unter einem Router vor, jetzt wissen wir, es ist ein normaler Server, in dem Fall haben wir uns für Supermicro-Server entschieden, Was sind so die Anforderungen an einen Router? Was glaubt ihr? Beim Switch haben wir schon gehört, das sind die Ports, die Backplane, also die Kapazität, ein bisschen die Managebarkeit, die Stabilität. Was ist beim Router so ein Kriterium? Worauf kommt es da an, wenn man sich für einen Router entscheidet? Er muss die Interfaces können, die du anhängen möchtest. In unserem Fall sind das übrigens alles 10 Gigabit Interfaces. Also ich zeichne jetzt hier die Router dazu. Diese Verbindungen sind 10 Gigabit. Damit haben wir auch innerhalb dieser Standorte auf jeden Fall keine blockierenden Erlebnisse, wenn der Traffic zum Router geht. Es muss eine zuverlässige Serverplattform sein. Wir haben uns in dem Fall, kann man diskutieren, wir haben auch kurz geredet, aber dann waren wir eigentlich auch der Meinung, dass wir eine Entscheidung haben. Wir haben uns für Ubuntu Linux in der aktuellen Long-Term-Support-Version entschieden. Auf dem Linux-Rechner rennt auch nicht viel drauf, außer halt eben genau diese Funktionen, die er hat. Also es ist ein von der Konfiguration her bewusst schlankes System, das sehr fokussiert ist auf diese Aufgaben, die es hat.
Wie viel Rechenlast bedeutet das, routen zu müssen?
Ja, super Frage. Die Systeme sind Quad-Core-CPUs. Wir sehen Spitzen von 3% CPU-Last. Also auch da geht noch was. Beim Subway war es schon anders. Der ist schon über 10, 15, 20% drüber gekommen. Alles noch nicht im kritischen Bereich. Beim Subway als damals einzigen Router war es halt eher das Problem. Ein Netzteil hat schon geschwächelt. Es ist der einzige Router. Er ist sehr alt. Es gibt keine Redundanz. Damokles Schwert. Terror, mehrere drüber geschwebt, also es war schon ein bisschen eine Zitterpartie. In dem Fall haben wir eine gescheite neue Hardware, die Spitze, die hat 2% Router, also 2% Last hat er. Er hat nämlich im Wesentlichen zwei Aufgaben. Wenn es da einen professionellen Router kauft, teilt man das auf verschiedene Hardware auf. Das erste ist, er muss signalisieren. Signalisieren bedeutet in dem Fall, er muss mit allen anderen BGP sprechen und in naher Zukunft auch USBF. Das heißt, wenn ich vorher gefragt habe, was macht ein Routing-Protokoll, er muss sich mit seinen Nachbarn austauschen, er muss sich mit dem Internet austauschen, er muss verstehen, wie gut kriege ich das Netz von Google über Next Layer rein, wie gut kriege ich es über Silver Server Tele 2 3 rein, wie gut kriege ich es über Nessus rein und muss eine souveräne Entscheidung treffen, wo der Traffic jetzt rausgeht. Gleichzeitig muss er denen auch sagen, wie er den Traffic gerne reinkriegen würde. Und beachtet es noch einmal, ich habe ja gesagt, alle Router im Internet müssen gegenseitig ihre Informationen haben. Also wenn in China irgendwo ein Provider ausfällt, die zwei Router kriegen das mit und routen dann irgendwo um. Weil wenn über den Provider die Routen gerade zu irgendwas in Japan gegangen sind, und das war bisher die beste Route, aber jetzt ist es ausgefallen, dann muss der sagen, na warte mal, ich hatte eine Route, die ist gegangen von Next Layer über Flag Telekom zu China Telekom und dann zur NTT nach Japan, aber China Telekom ist ausgefallen, also gehe ich jetzt über Nessus, über AT&T oder Euronet, über Ding und gehe auf die andere Seite auf der Welt herum, um zu diesem Entity-Netzwerk nach Japan zu kommen. Also diese Signalisieren und diese Routing-Updates weltweit zu verarbeiten, müssen diese Dinger laufend machen und solche Updates passieren laufend.
Und wie viel Speicher brauchst du dafür?
Richtig, Speicher ist ein wichtiges Thema. Das war vor 20 Jahren bei den Routern, die du gekauft hast, von Cisco auch ein großes Thema, weil das Internet ist gewachsen, der Router weniger, hast dann Leichen kaufen müssen und so weiter. Ist kein Wert, der euch umhauen wird. Aber das Ding würde mit weniger als 4 GB RAM nicht funktionieren und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel sie haben. Ich glaube, wir haben 8 oder 16 GB drinnen, das ist nicht die Welt. Aber schon, das ist lauter Speicher, der voll ist mit Routen. Und ja, ist eigentlich aus Router-Sicht ein großes Thema, weil mit dem Speicher wird sehr viel
Geld. Welcher Routing ist das?
Welcher Routing, was?
Welcher Routing-Dämon ist das?
Ja, wir verwenden Bird als Routing-Dämon. Das heißt, der Routing-Dämon ist die Software, die genau das macht. Ich weiß nicht, von wem die Frage gekommen ist, aber okay. Wir haben uns für Bird entschieden. Bird ist ein bisschen schwierig zu handeln für den, der es konfiguriert, weil es Config bevorzugt einen File ablegt und wenig Interaktivität über eine Oberfläche zulässt. Bird ist aber ein Routing-Daemon, der zu den stabilsten zählt. Warte, schon wieder Hoppung. Der zu den stabilsten zählt und der rock solid läuft. Das war die Anforderung dabei. Diese Internet-Router greifen wir ja nach Möglichkeit auch nicht jeden Tag an. Die haben eine Config drauf, die Config muss funktionieren und die darf nicht in ein Memory-Leak hineinlaufen, die darf keinen Scheiß ans Internet irgendwie announcen, das muss zuverlässig funktionieren. Und Bird ist vor allem auf so Internet-Exchanges in den letzten Jahren immer stärker eingesetzt worden, weil die auch sehr stark auf Stabilität achten müssen. Wenn der krachen würde, geht es nämlich nicht nur um ein Netz, sondern ums Vermitteln aller Netze, die über diesen Internet-Exchange laufen. Und aus der Idee heraus und auch weil der Wolfgang Nagele mit Bird schon gearbeitet hat und vor allem von der Stabilität beeindruckt war, ist die Wahl auf Bird gefallen. Alternativen dazu, nur um etwas anderes auch zu hören, ist dieses berühmte Quagga, was lange Zeit auch im Einsatz war, das ist auch das, was am Subway gelaufen ist, ist von der Stabilität nicht ganz so überzeugend, aber wäre zum Beispiel auch eine durchaus gültige Alternative. Also Bird kann zum Beispiel BGP, wir fahren dort aber auch, zumindest in Kürze, OSPF. BGP ist das, was wir nach außen sprechen und was wir zwischen den Routern direkt sprechen. Und OSPF ist das, was wir in unserem Netzwerk auch mit anderen Netzwerkkomponenten sprechen. Kommen wir dann noch ein bisschen später dazu.
Also du hast gesagt, Stefan, das ist die Zipfelauslastung nur bei 3-5%. Ja. Ist das, weil du bei den Netzwerkkarten darauf geachtet hast, dass die eben Offloading unterstützen oder ist das Schadelfalle?
Wir haben auf die Netzwerkkarten sehr geachtet, weil wir einen Controller gesucht haben, also einen Ethernet oder 10 Gigabit Ethernet Controller, der selbstständig arbeitet. Du hast sehr viele Controller, die ihre Funktion über die CPU machen. Ganz extremes Beispiel zum Beispiel ist, beim Raspberry ist eigentlich bei den meisten Modellen der Ethernet-Port ein USB-Teil. Das ist sehr CPU-intensiv. Das wäre zum Beispiel als Router-Plattform, davon wäre abzuraten. Wir haben also geschaut, dass wir einen Controller haben, der eigenständig forwardet. Wir verwenden aber kein Offloading in dem Sinn. Bei Offloading hätte es zum Beispiel für Eisgase oder für solche Sachen, es wäre klassisches Offloading. Das tun wir nicht. Wir nutzen aber selbstständige Controller, die die CPU entlasten, wenn es nur ums Forwarding der Pakete geht.
Wie schaut es vom Stromverbrauch aus im Vergleich zum Subway?
Gute Frage, müssen wir uns anschauen. Weiß ich nicht, kann ich nicht darauf beantworten.
Wie schaut es mit der Latenz aus? Wie lange dauert das, bis ein Paket reingefallen wieder?
Können wir dann ausprobieren. Okay. Latency war eine Frage. Jetzt vielleicht bräuchte man einen Linux-Rechner da. Also lädt er mit dem Windows, kann er nicht viel tun. Aber kann er VirtualBox drauf starten, dann siehst du die Latency von der VirtualBox. Außerdem bin ich glaube ich immer noch mit dem Handy verbunden. Schwer zu sagen, die Latency ist in dem Fall sehr stark von der CPU beeinflusst und die CPU spürt sie, also da haben wir keine Verzögerung. Vergesst den Traceroute, der geht über das Handy jetzt raus, weil ich mich da gar nicht verbunden habe. Stromverbrauch kann ich schwer beantworten, ich schreibe mir es einmal auf. Gute Frage. Welche Netzteile da drinnen sind, weiß ich ad hoc nicht. Und zur Latency, da wäre es schön, einen Vergleich vorher-nachher zu haben. Sie hat sich nicht verschlechtert aus meiner Sicht. Sie ist im Bereich von unter einer Millisekunde. Was ich vielleicht zur Latency erklären könnte, ist, man sieht manchmal Router, vor allem außerhalb vom Feuernetzwerk, wo man sagt, ich habe einen Hop A und der Hop A ist in 2 Millisekunden erreichbar. Ich habe einen Hop B, der ist in 3 Millisekunden erreichbar. Dann habe ich einen Hop C, der braucht 12 Millisekunden. Das ist so diese Roundtrip-Time. Wenn ich einen Traceroute mache, gehe ich von mir aus, schicke dem A was, schaue, wie lange braucht die Antwort, schicke dem B was, schaue, wie lange braucht die Antwort, C, wie lange braucht die Antwort. Und dann habe ich, und das sieht man sehr, sehr oft, dass ich den
Hop D habe und der braucht 5 Millisekunden und den E, der braucht 6 Millisekunden. Wie passt denn das zusammen? Weil wenn ich A habe, 2 Millisekunden, B 3, ist klar, nur ein bisschen länger als A sein, dann habe ich auf einmal C, sage ich 12 Millisekunden, verdächtige ich schon, da hat es was, und dann habe ich D und das ist auf einmal schneller als C. Woran kann das liegen? Sieht man nämlich wirklich oft und ist auch so eine Sache, wo man gedanklich schneller mal falsch abbiegen kann und sagt, das wäre ein Problem. Viele professionelle Router sind sogenannte verteilte Routerstruktur, verteilte Routerarchitekturen. Das heißt, da hast du ein kühlschrankgroßes Gerät mit teuren Einschüben und optischen Interfaces und unheimlichen Bandbreiten und die haben natürlich auch eine CPU, bei denen wird aber die Arbeitslast von der CPU weggenommen und von den Linecards, also denen, die einfach nur die Backgrounds schupfen, sofort erledigt und zwar sehr schnell. Wenn dann aber auf einmal ein Ping-Paket kommt, dann kann das die Linecard nicht beantworten, weil die schupft ja nur Backup. Dann kommt das Paket rein, muss zur CPU rübergehen, die CPU muss mal aufwachen, Ping zu beantworten, schickt es wieder zurück, gibt es zurück. Dadurch kommt eigentlich die Latency zustande. Und das erkennt man ganz klar, indem ich sage, 2 Millisekunden, plausibel, 3, plausibel, 12. Und dann geht es weiter mit 5 und mit 6 und mit irgendwas, was mit dem Vorderen wieder zusammenpasst. Dann weiß ich, das ist eine verteilte Routerarchitektur. Der hat wahrscheinlich gar kein Problem, das ist wahrscheinlich nur ein teurer Router und der ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber er hat seine Stärke nicht gerade dabei, die Pings zu beantworten. Das, klar, ich meine, das trifft jetzt auf uns nicht zu. Aber das werdet ihr dann zum Beispiel im NextLayer oder im NessusNet sehen, weil die entsprechende Systeme in der Richtung einsetzen und verwenden. Und ich sage es euch, weil es beim Troubleshooting halt oft kommt, der Router muss ein Problem haben. Na, wenn dahinter die Werte wieder runtergehen, dann ist der einfach nicht dafür gemacht, einen Ping zu beantworten, aber Backern schupfen tut er eh relativ sportlich. Ein kleiner Ausflug in die Richtung. Sonst Fragen?
Warum funktioniert das so gut, einen normalen Server als Router zu verwenden?
Warum nicht?
Naja, die Router, die werben ja immer damit, dass sie sehr besonders sind und sehr schnelle Hardware, sehr TCAM.
Ich glaube, dass wir mit einem Server, also die Frage war, warum kann man einfach einen Server zum Routen verwenden und braucht nicht ein Cisco-Gerät, das keiner de facto tragen kann.
Oder zahlen kann,
ja. Ich glaube, die Lösung liegt ein bisschen drin, wir haben das Jahr 2017, schauen wir uns die Anforderungen vom Funkfeuernetz an, wir werden dann nachher sehen, wie viel Traffic wir haben. Das ist so im niedrigen dreistelligen Bereich, also weit unter einem Gigabit, ein bisschen was über 100 Megabit. Das schafft dir eine Convenience-Hardware, die du dir zu Hause stellst, ohne Probleme. Ein Core-Router, also wenn du da wirklich ein Cisco-Produkt dir kaufst ums volle Geld und nicht irgendwie gesponsert kriegen würdest oder sonst irgendwas, bist du Snob. Es gibt keinen Grund dafür, außer dass du dein Cisco-Interface zum Konfigurieren haben möchtest und gewohnt bist und so irgendwie, aber es kostet nur Geld, es bringt nicht viel. Bei Providern, wo dann alle diese vielen Gigabit-Verbindungen zusammenlaufen, wenn die auf Server-Hardware setzen würden, hätten sie erstens einmal das Problem, so viele Ports dort überhaupt reinzustecken und zweitens hätten sie auch irgendwann einmal ein Problem, diese ganzen Verbindungen zwischen den Ports zu schupfen. Du hast ja, dann
die aktuellen Discos, UNOS, Roke, etc., die haben alle Clients als Routinge.
Die haben also alle was?
Alle lassen die Teil.
Die haben alle, ich glaube, ich habe verstanden, die haben alle BGP irgendwie dabei, oder?
Die haben alle BGP auf einer aktuellen CPU. Also wenn du die Routing Engine rausziehst, ist dann Xenon drauf. Da ist ein aktuelles Betriebssystem. Die haben den einzigen Teil, den die den Hardware-Routern in wirklich toller Software machen, ist das Forwarding. Aber das, genau. Die eigentliche Routing-Engine und die Routing-Entscheidung, das ist genauso ein PC-Board und da sind genauso, also da ist genauso was bootet und da genau. Ist kein Unterschied in der Architektur zu der CPU, die Funkfeuer jetzt hat.
Der Matthias, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Ja, richtig, danke.
Der Matthias spricht von einer verteilten Routing-Architektur. Also das sind dann eben diese Kühlschrankgeräte, wo du Einschubkarten hast, ich zeichne es jetzt einmal so in der Richtung, und wo du dann hier zum Beispiel zwei so CPU-Karten hast. Und was er, glaube ich, meint ist, das sind auch ganz normale CPUs. Die transportieren aber nicht die Pakete, sondern die machen nur das, was ich vorher Signalisierung genannt habe, nämlich die Entscheidung, die kennen alle Routen und entscheiden dann, wenn hier ein Packerl reinkommt, muss das da wieder rausgehen. Und diese Entscheidung errechnen sie, CPU rechnet primär, legen dann eine sogenannte Forwarding-Tabelle fest, die sie an alle diese Einschubkarten geben und die führen dann aus. Das heißt, was du hier hast, ist, der rechnet natürlich, der rechnet auch auf einer normalen Hardware, also ich glaube, das ist ein Xeon-Prozessor oder sowas, da wird es verschiedene geben, die machen die Denkarbeit und die machen dann das tatsächliche Weiterleiten und Vorwarten. Und die sind auch von der Hardware darauf spezialisiert. Das heißt, wenn ein Packer da reinkommt, können die das super schnell da wieder rausgeben, weil sie dann entsprechende Backplane auch haben. Aber eine Routing-Entscheidung zu treffen, dass jetzt vielleicht der Port besser wäre, weil in China ein Provider ausgefallen ist, die werden hier von normalen CPUs errechnet. Und wenn ich das so ein bisschen versuche zusammenzufassen, ich glaube, dass diese Router für unsere Zwecke super skalieren. Du könntest aber hier keine 40 Ports reinstecken. Geht nicht, wäre auch nicht mehr sinnvoll. Irgendwo da kommst du von der Bandbreite, aber auch von der Portanzahl in eine Richtung, dass du dir dann so ein Ding leisten möchtest. Da kriegst du die Ports rein. Da hast du das Denken, also die Entscheidung, die Signalisierung, wo Traffic hinkommt, getrennt von der Forwarding Plane, also vom tatsächlichen Weiterleiten und Durchschupfen. Das heißt, wenn da 10 Gigabit durchrennen, ist es dem wahrscheinlich weitgehend wurscht, weil ausgeführt hat er es, delegiert hat er es an diese Boards. Wenn du dann Features hast, wie zum Beispiel Firewall oder sowas, kann es sein, dass das wieder ein bisschen mehr mitspielt, dann hast du auch schneller mal weniger Durchsatz bei gewissen Features. Markus hat noch was gesagt.
Nimmt der Router dann auch so einen Trunkport rein mit mehreren VLANs pro Port?
Ja, also einen VLAN-Trunk fahren wir, das schon. Wir fahren auch momentan über den gleichen Trunk, also VLAN-Trunk ist IEEE 802.1Q zum Beispiel als Protokoll. Das bedeutet, dass du über ein Kabel mehrere Netze drüber führen kannst, ohne dass dieses Kabel diese Netze vermischt. Damit brauchst du nicht, wenn du sagst, oh, ich habe einen Switch und ich habe noch einen Switch und ich habe drei VLANs, brauchst du nicht dreimal runterkabeln für jedes VLAN, sondern du machst eines und das transportiert dir die drei VLANs da hängt alles drauf. Und wir haben das momentan so, dass wir eine 10-Gig-Karte in diesen Dingern verwenden und dass wir über die 10-Gig-Karte sowohl den eingehenden als auch den ausgehenden Traffic drüber führen, weil es im Moment nicht weiter notwendig ist. Die Dinger haben Onboard 2-Gig-Ports, die haben wir nur fürs Management verwendet. Du kannst hier weitere 10-Gig-Karte nachrüsten, ich glaube aber nur mehr eine, dann ist die Hardware voll. Wäre schöner, bringt nicht wirklich was, ist aber noch erweiterbar in der Hinsicht. Aber ja, klar, wir fahren voll am Tanks drauf.
Und welche Schnittstellenkarten sind das jetzt, die du dieses Forward-Arsenal, was hast du da konkret ausgewählt?
Können wir nachschauen, dann schauen wir nämlich gleich einmal ins Management hinein. Dort steht das nämlich, wir wissen durchs auch nicht auswendig, muss man wahrscheinlich in Proxy deaktivieren, da, der hupft immer von selber rein. Welche Netzwerkkarten wir haben, es sind Intel irgendwas. 10 Gig Karten. Wir verwenden als Management übrigens LibreNMS, Open Source Netzwerk Management System. Wenn man sich einloggt, machen wir es mit einem richtigen User. Wenn man sich einloggt, übrigens fürs Core Team gibt es schon einen User, andere die interessiert sind, einfach nur sagen. Wir spielen das eigentlich recht offen. seht ihr schon einmal zum Beispiel aus meiner Sicht die relevantesten Ecken, wo ein Traffic drüber läuft. Ich mache mal Vollbild. Wir können hier mal auf All Devices gehen. Im Moment haben wir 5 Devices. Zählen wir es noch einmal durch. 1, 2, 3 und 2 Router, 4, 5. Das passt. Und wenn man in die Router reinschaut, zum Beispiel den Router Krypta, dann glaube ich, sehen wir hier die, die Netzwerkkarten. Intel 10 Gigabit X540 AT2. Das sind die, für die wir uns entschieden haben. Die tun ein bisschen die CPU entlasten. Wichtiger ist eigentlich, dass sie vom Bus-System her nicht PCI Express oder USB oder sonst irgendwas benutzen und dann im Endeffekt Probleme auf der CPU machen. Also das sind die Karten, die wir hier verwenden.
Schön. Und in den Karten ist dann das Vorwärting drin? Das,
naja,
von dem Router oder was?
Nein, nein. Also das ist nicht vergleichbar mit dem, was ich hier aufgezeigt habe. Es ist schon so, dass jedes Backerl von der CPU gesehen und beachtet wird und dann weitergeschickt wird. Trotzdem hat die CPU nicht mehr als 3% Last in Spitzenzeiten.
Aber Stefan, dann verstehe ich den Speicherverbrauch nicht. Du sagst, das sind praktisch alles voll mit den Routing-Tables, aber wenn du die CPU das Vorwarten von den Backern hast, braucht das keinen Speicher?
Naja, der Router hat zwei wesentliche Funktionen. Das eine ist die Signalisierung. Das ist das Errechnen der besten Route und das zweite ist dann jedes einzelne Backerl gemäß der errechneten Forwarding Information Base auch wirklich durchzuschupfen. Und das
braucht keinen RAM, das durchschupfen.
Achso, das Speichern der Routen braucht den RAM.
Ja, aber ich sage, der wird sofort wieder zerstört, der RAM, der bei dem bisschen Paketschupfen.
Der RAM hat mit dem Paketschupfen nicht so viel zu tun. Naja, gar nichts, ist immer schwer zu sagen, gar nichts, aber eigentlich, sehen wir es einmal so, wenn ich ein Router wäre und ich starte gerade frisch in mein Leben als Router hinein, dann bin ich hoffentlich so weit konfiguriert, dass ich die Interfaces richtig gesetzt habe, dort meine Nachbarn finde und die mir sagen, was sie für Netze anbieten können. Das heißt, am Anfang habe ich auf der CPU-Seite, spüre ich mir mal ziemlich, weil da habe ich viel zu tun. Die erzählen mir und das sind, ich weiß jetzt den Full BGP Table nicht, aber schauen wir mal, wie viele Routen oder wie viele Netze, Prefixes heißt eigentlich, Routen ist nicht ganz richtig, hatten das Internet im Moment so an IPv4-Netzen, die da zu routen sind. Ihr wisst, zu Hause habe ich ein Netz ins Wohnzimmer vielleicht, wenn ich einen Router dazwischen habe und eine Default-Route ins Internet hinaus. Wie viele BGP-Routen hatten das Internet?
Hast du nicht gesagt, was von 80.000 vorhin?
Nein, das ist viel zu wenig.
Also
80.000 Eis, oder hast du gesagt?
Organisationen
ja. Gibt es ja, das kannst du sowas in die Richtung, hätte ich es gemeint, genau. Es gibt da so einen, der sammelt seit immer und ewig schon Statistiken. Also ich kann mich erinnern an eine Zeit, wo es 80.000 waren. Das war irgendwo da unten. So Ende der 90er Jahre. Aufgehört habe ich dann so irgendwie bei 200.000 aktiv da mitzumachen und gesehen hätte ich auf unseren Routern, glaube ich, 680.000 Routen. Das heißt, es sind 680.000 Routen. Kriegt man die nur einmal? Oder kommen die von mehreren
Seiten? Das glaube ich schon, dass das viel wird, aber die Benutzer und ihre Backen, die vorwärts werden, sind komplett vernachlässigt.
Bei Memory ja, bei der CPU nicht, aber da sind wir halt einfach bandbreitenmäßig in einer Größenordnung, wo die CPU das noch locker mitmacht.
Macht die für jeden ein Thread auf, oder wie kann man sich das vorstellen?
An sich der BIRD-Routing-Prozess, das ist der beim Starten alle Routen entgegennimmt. Der nimmt übrigens von jedem Upstream, also von Nessus, NextLayer, SIL, nimmt der jeweils 680.000 Routen entgegen, mit jeweils der Information, wie gut die dahinter erreichbar sind. Und er rechnet dann typischerweise für jede dieser 680.000 Routen den für sich besten Weg, für den er sich entscheidet. Und die legt er ins Memory. Und das ist etwas, 680.000 Routen gehen Sie mit 2 Gig nicht mehr aus. Darum braucht man ein bisschen mehr Memory. Das haut jetzt keinen Server-Admin um, der sagt, jetzt ein Server kostet mit einem halben Terra RAM, kein Problem. Aber es ist eigentlich für Routing relativ viel. Und der muss für jedes Backup, wenn du zum Beispiel einen Ping machst, muss der in der Tabelle nachschauen, wie ich das Ganze mache. Und von der Architektur auf dem Router, jetzt in unserem Fall, also einem Linux-basierten Router auf Ubuntu, funktioniert das so, dass die Bird-Software mit den Nachbarn redet, die Routen austauscht, den besten Weg entscheidet und den dann an den Linux-Kernel runtergibt. Und der Linux-Kernel macht genau denselben Lookup in seiner Tabelle, wie es die Router für euch zu Hause machen. Oder zum Beispiel die OLSR-Router, die haben ja auch zumindest hunderte Routen drinnen, sind dafür aber halt auch schwächere CPUs. Und das kann irgendwo relevant werden. Ne? Das Ganze verschiebt sich von der Sache her, wenn du sagst, du hast einen WRT54G-Router, so einen kleinen blauen Linksys-Router, den manche noch bei sich stehen haben, abgedreht. Der muss aber die Routen machen, der hat aber mit ein paar hundert Routen schon ein bisschen was zu tun, um die mal einen Lookup zu machen. Und muss das einfach für jedes Backup machen. Der kommt an seine Grenzen. Das ist ein modernes System im Jahr 2017, was wir da gekauft haben. Das ist nicht zum Entgleisen zu bringen mit dem, was wir mit dem machen.
Und die Frage nochmal vielleicht ein bisschen anders gestellt. Wenn ein Paket forwarded wird,
ja,
dann wird ja wahrscheinlich vom Controller per DMA in den RAM gespeichert, das Paket, und dann wieder öffnet DMA vom RAM wieder auf den Controller. Nur ist es auf den gleichen Controller. Und das heißt, es ist das erste Mal im RAM. Ne? Und alle Pakete landen im RAM. Ist das irrelevant?
Bin ich mal ehrlich gesagt nicht sicher. Ja. Es basiert auf einem normalen Kernel Forwarding. Wie viel?
Also im Controller werden die forwarding Verknüpfungen gespeichert und er macht es dann selber innerhalb von Controller oder geht es dann per DMA in RAM und dann vom RAM wieder
zum selben? Ich glaube, also wenn du mit Controller die Netzwerkkarte meinst, glaube ich nicht, dass die Netzwerkkarte das selbstständige
wird. Also das heißt, per Netzwerkkarte DMA in RAM und dann vom RAM wieder die Netzwerkkarte,
ich glaube, so funktioniert es. Ganz kann ich es da nicht 100%
sagen. Aber wenn ein Sekunden lang den Traffic puffert, dann ist es ja auch egal.
Das sind das halt, also das heißt, es sind wahrscheinlich nur ein paar Megabyte, die ganzen Pakete, die da vernachlässigt
werden. Also wenn die Queues volllaufen, dann steht eben die Queues, die wird es heute nicht geben, aber vielleicht
am Zeit. Na, grundsätzlich kann es aber schon passieren. Queue, glaube ich, ist wieder was anderes, weil bei der Queue ist die Entscheidung bereits getroffen und eine Queue kommt meistens erst dann ins Spiel, wenn du eine Leitung hast, die das, was du eigentlich rausschicken musst, das nicht mehr abführen kann, genau. Dann kommst du ins Queuing. Da sind wir zum Glück.
Nur mal doof gefragt, wäre es nicht sinnvoll, so einen Router, da wo die Internetleitung reingeht, zu machen, dass man sich den Hop spart?
Ja, wir haben keinen Platz
dort. Ja, wir haben einerseits keinen Platz dort und andererseits, wenn du immer dort, wo eine Leitung reinkommt, einen Router hinstellst, brauchst du auch mehr Hardware. Weil das sind mehrere Orte, mehrere Punkte. Ja. Und wir haben, überleg nochmal, wir haben einen Wunderwurzel-Router gehabt, den Subway, der hat alles gemacht. Das Ziel war jetzt einmal zumindest, also den einmal zu ersetzen, Ziel 1. Ziel 2, den redundant zu machen, damit ist automatisch der zweite Router da gewesen. Ein dritter Router wäre schön, aber das ist der CPU-Craft, weil das geht sich da rein aus. Der dritte Router würde uns wahrscheinlich mehr kosten. Wir hätten auch keinen Standort mehr, wo man sinnvoll hinstellen kann, außer in die Krypta, und da haben wir schon einen. Kann man doppelt machen. Hat sicher auch einen Lack. Vielleicht eine Ausbaustufe. So würde ich es eigentlich einmal sagen. Na, da hat es irgendeinen Tweet gegeben auf Twitter, Subway ist tot, lang lebe Subway oder so irgendwie. Und an dem Tag ist er abgedreht worden, hat er das letzte Staubkorn transportiert durch seine Dufter. Ich habe das ausgerechnet, das war eine lustige Zahl, das waren irgendwie so 8.866 Stunden war der in Betrieb oder so irgendwie. Also es war. Ich weiß es nicht mehr auswendig, aber es waren, Ich glaube, es ist eher auch auf Twitter gewesen, diese Zahl, es waren 12 Jahre oder so irgendwie, wo der den Traffic geschupft hat. Ich glaube sogar ursprünglich noch in Gesellschaft anderer Router, die dann irgendwann einmal verschwunden sind und er ist überblieben und er war auch schon ein bisschen im Verschwinden und ist noch gut gegangen.
Steht er nicht weg?
Jetzt nicht mehr. Er ist dann noch kurz drinnen gewesen, aber jetzt ist er schon weg. Wo er ist, weiß ich eigentlich gar nicht. Wo es nein graben haben, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich würde irgendwo im Umfeld da immer 48 suchen, aber sicher bin ich noch nicht.
3388 Tage.
Genau, irgendeine sehr prägnante Zahl war es. Sind es auf jeden Fall über 10 Jahre noch nicht ganz. Also. Aber er ist schon eine Zeit lang gelaufen. Und der hat alles, also jedes Backerl, das ihr ans oder vom Funkfahrernetz geschickt habt, ist über dieses eine Teil drüber gelaufen, einmal fix. Und ja, tolle Sache.
Gibt es bei den Servern jetzt irgendwelche Supportverträge, dass wenn er kaputt wird, dass der dann immer bei gewissen Zeit ausgetauscht wird? Oder bei
Wir haben im ersten Jahr einen Supportvertrag dabei bei dem Server. Ob wir den verlängern, wissen wir nicht so richtig. Eigentlich im Moment nicht. Also wir haben jetzt noch was dabei. Ob wir den verlängern, ist noch nicht entschieden.
Superman,
ja.
Das können wir jederzeit schnell besorgen. Müsst ihr das in der Ladelinie haben? Ja. Was habt ihr euch vorgenommen für...
Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal uns konzentrieren, eben Fokus, Punkt 1, Subway ablösen, Punkt 2 redundant machen, Punkt 3 den Rest aufbessern, Punkt 4 dann die Zugänge ans Funknetz zu machen. Jetzt ist der Punkt Auflösen anderer Switches noch davor gekommen. Ist somit etwas, wo wir uns ein bisschen noch Zeit gelassen haben und noch keine Entscheidung getroffen haben. Denke
ich, sowas wie SLAs für euch selbst gedacht oder nicht?
Ja, wir sehen zum Beispiel relativ klar, wenn der Nessus-Router ausfällt, ist der so designt, dass im Netzwerk diese Auswirkung de facto nicht zu spüren ist. Weil wir, es kommt nämlich aus einer anderen Überlegung, nicht so aus der Architektur, weil wir hier keine Leitungen dranhängen haben, die ein Single Point of Failure sind. In der Krypta, wenn der weg ist, kannst du im Funknetzwerk trotzdem noch normal weiter surfen, weil du hier und hier, aber auch hier einen Zugang hast, der von dem Router gestützt wird. Wo es ein Problem wird, ist zum Beispiel das Server-Housing, das hier dranhängt. Das geht natürlich über den Switch, aber geht gefühltermaßen direkt auf den Router.
Stefan, eine kurze Frage von meiner Seite. Wenn jetzt der Krypto-Router ausfällt, dann ist auch der Gateway zwischen Funknetz und Internet weg, oder?
Wenn er heute ausfällt, ja, im Zieldesign nicht mehr. Gleichzeitig wäre aber das Funknetz über die anderen Standorte noch erreichbar.
Hm. Okay, ich komme später noch mit einer Frage dazu, wenn sie es nicht bis dahin beantwortet hat.
Okay. Also wir haben in der Krypta haben wir Services dranhängen, die aus der Krypta kommen und nur in der Krypta dranhängen. Ist die Krypta weg, ist das weg. Da ist die Überlegung nicht abgeschlossen, ob nicht noch was gemacht gehört. Dort relativiert sich dann auch die Frage mit dem Supportvertrag, weil wenn du das gedoppelt hast, kann man wieder ein bisschen nachlässiger mit dem Supportvertrag sein. Beim Nessus ist es momentan so, dass es... wenn der ausfallen würde, war der Schaden kaum zu bewerten. Bei der Krypta ist alles, was direkt dranhängt, betroffen und das Funknetzwerk kann nicht mehr den optimalen Weg über die Krypta jetzt im Moment nehmen, weil sie noch da dranhängt, sondern kann über die anderen, über die funkmäßig auf die anderen Standorte ausweichen, ist dann nicht mehr von der Performance vielleicht der beste Zugang, aber es wird funktionieren. Und die Frage ist sehr berechtigt, wenn man die Krypta, den Router doppeln würde, würdest du den SLA, würde man nicht mehr so abhängig sein von einem Wartungsvertrag. Dann muss man aber, und das ist der Grund, warum wir es auch später verschoben haben, wenn man es einfach nur mal symbolisch dann zweiten einzeichnet und du überlegst, du hängst hier einen Switch für Server-Housing dran, dann musst du den ja an beide dranhängen. Da brauchst du irgendein... entweder, also Routing eher nicht, aber ein VRRP oder irgendetwas, das dir den Default Gateway hochverfügbar macht. Du brauchst einen DHCP-Server, der dir die Adressen dann auch entsprechend beim Ausfall eines Gerätes an anderen übergibt. Dann muss man da auf einem höheren Layer wieder mehr Features draufknallen. Drum, unser Ziel war, eins weg, doppeln, Ding, aber es ist schon richtig. Wenn das Teil steht, gibt es Services, die davon abhängig sind.
Also die Krypta ist über Nessus, über die Uni verbunden. Ne? Wenn diese Leitung jetzt ausfallen würde,
ganz schlecht,
ist das Funknetz so verbunden, dass man das überbrücken könnte über das Funknetz?
Die Hand ins... Nein. Also, dass wir dann über Nessus den Server-Housing-Traffic darüber schicken und dein Server-Housing...
Nein.
Das ist nicht so.
Aber theoretisch ist eine Verbindung da, die dann nur langsam ist.
Nein, also das... Die IP-Adressen, die hier im Server-Housing dranhängen, werden übers Funknetzwerk nicht irgendwie redundant rüber transportiert. Das ist nicht so.
Also physikalisch wäre gar kein Funknetz von Krypta zu Nessus.
Es gibt mit mehreren Hupfern dazwischen, gibt es übers Funknetz eine Verbindung von Krypta zu Nessus, aber es ist nicht so konfiguriert und es ist auch nicht sinnvoll, dass man Server-Housing-Traffic dann übers Funknetz transportiert.
Ja, genau. Überlegen wir mal, wenn wir den hinkriegen von
ja,
Links rüber, dann könnte man wieder überlegen, es gab einmal einen Link von der Krypta zum Link direkt, weil das die Gebäude fast immer ansagen. Ja. Dann kann man das schon überlegen, ob man das nicht so
ausbaut. Wenn man bewusst einen Link baut, den würde ich aber jetzt dann auch nicht standardmäßig ins URLSR reintun oder so, sondern würde ich sagen, da macht man eine bewusste Strecke, die für einen Ausfallsfall da irgendwie entweder die Strecke oder darüber überbrückt. Da kann man schon was machen. Da würde man halt dann, da sind die Anforderungen ein bisschen andere. Ne? Im Funknetzwerk ist die Bandbreite nicht so hoch, aber die Dynamik wiederum hoch. Bei dem Link musst du schauen, das muss eine stabile Verbindung sein, da redet aber keiner links und rechts rein. Die muss zuverlässig, die muss eine Backbone-Qualität irgendwo haben. Das ist, seit wir den Backbone umgebaut haben und seit wir das monitoren, hat es dieses Spanning-Tree-Protokoll gegeben, das Probleme gemacht hat, hat es Unterbrechungen von 6-7 Sekunden gegeben. Das war ein Thema auf der Mailingliste, das spürt man. Also das sind eigentlich, könnte man jetzt damals salopp sagen, nur kleinere Hupfern im Netzwerk, aber es haben echt viele Leute mitbekommen. Also dadurch, dass einfach hier wenig Beschwerden daherkommen, das rennt einfach wirklich mit 100% Verfügbarkeit im Normalfall. Sobald es ein paar Sekunden pro Tag wackelt, gibt es sofort Mails, das fällt auf. Viele hier in der Runde auch fahren ihre eigenen Monitoring-Systeme, ihre eigenen Smokepings oder sonst irgendwas. Die sind sofort am Tableau, wenn das irgendwo einmal für Bereiche über mehrere Sekunden einmal nicht funktioniert. Und in der Qualität musst du einen Funklink herstellen, dann kann man den sinnvoll für einen Backbone verwenden. Die normalen URLSR-Strecken dann mal für einen Backbone für 200 MBit Server-Housing-Traffic. Glaube ich, da fangen wir uns viele E-Mails ein. Bestenfalls. Da können wir noch nachschauen, die genaue CPU-Last, die kommt dann nämlich fast ein bisschen mehr vor als die 3%, die ich gesagt habe. Naja, es sind schon Spitzen auf 6,8% oder was immer da sehen. Auf einzelnen Cores, man ist natürlich auch eine Multicore-Architektur, also, ja. Okay, gut, Router. Habt ihr noch Fragen, ansonsten könnte ich kurz ein bisschen aufs, ja?
Dieses Libre-NMS, holt sich das die CPU-Auslastung über SNMP oder muss das auf allen Routern installiert werden? Oder?
Ja, das Libre-NMS hängt dem Management-Fall an, kann also nicht geroutet auf die Router zugreifen und dort gibt es einen SNMP-Daemon, der nur am Management-Fall an offen ist und über eine nicht-public-Community diese Daten anbietet. LibreNMS holt sich die Daten über SNMP. Genau.
Das ist nur auf einem Computer installiert worden.
Es gibt einen Management-Server, das ist der Emily, ist er genannt worden, der rennt am Foxphere, ist er genannt worden. Und wird also quasi von der Virtualisierungsumgebung von Funkfeuer zur Verfügung gestellt, ist in das VLAN verbunden und kann darüber, im Moment verwenden wir eigentlich hauptsächlich SNMP. Wir werden in Zukunft ein paar andere Protokolle noch enablen, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Rancid kennt, aber Rancid ist ein Framework oder eine Script-Sammlung, eine etwas bessere, um auch die Konfigurationen abzurufen, zu versionieren und in der Richtung Config-Änderungen mitzudressen, Config-Backups zu machen und so weiter, Stichwort Configuration Management. Also da kommt dann auch noch etwas dazu. Im Moment ist es SNMP im Wesentlichen. Wir pingen, wir, ja, für mehr ist es eigentlich nicht.
Das ist eine Spaßfrage. Frage ich, wenn jemand versucht, uns von außen irgendwas wesentlich abzusehen, wie einfach oder schwierig ist das?
DDoS heißt automatisch distributed, das heißt, er kommt von alle Seiten, ist möglich, weil wir DDoS-Attacken kannst du meiner Meinung nach vor allem auf zwei Wegen begegnen. Das erste ist mit Bandbreite erschlagen, da sind wir ganz gut aufgestellt, wenn man von unseren paar hundert Mbit ausgeht, aber irgendwo bei Gigabit ist dann auch Schluss und der, der uns DDoS wird mehr zur Verfügung haben, also die Attacke wird erfolgreich sein. Das zweite ist es, die DDoS-Angriffe, bevor sie in dein Netzwerk kommen, zu blockieren. Da sind wir heute angewiesen, dass man einen Provider anrufen muss, dass der das bitte bei sich droppt. Da gäbe es aber die Möglichkeit zu sagen, ich habe entweder die Ziel-IP oder ein gewisses Muster an Bord, ein Protokoll oder so irgendwas identifiziert und das dann zu blackholen. Da gibt es Möglichkeiten, haben wir im Moment nicht implementiert, könnte in Zukunft kommen, wo wir dann, wenn wir sehen, es läuft eine Attacke gegen uns, dann geht ja die Attacke typischerweise gegen einen Server, gegen einen Bereich oder so irgendwas, aber nie gegen die gesamte Infrastruktur. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Nextlayer bietet das an, dass du ihnen über diese BGP-Verbindung eine Information mitschickst, wo du sie bittest, diese eine IP-Adresse in ihrem Netzwerkbereich sämtlichen Traffic, der da daherkommt, zu toppen. Das ließe sich implementieren. Das ist ein bisschen Zeitaufwand, Gehirnschmalz und muss man auch ausprobieren. Haben wir am Radar, kommt aber später, eigentlich wahrscheinlich sogar viel später. Also im Moment geht es darum, Backbone am Leben zu erhalten. Wir sind also haben wir jetzt eh schon, ist jetzt eh, glaube ich, schon ein recht modernes System wieder. Wir wollen noch auf den Rufnotes erweitern und dann kann man die Themen angehen, wie zum Beispiel die Single Point of Failures, die noch da sind, zu duplizieren, sich vorzubereiten, wie man auf den Isle of Service Attacken umgeht und ähnliche Sachen. Ich hoffe aber auch, dass wir dann zum Beispiel durchaus mehr als drei Rufnotes haben werden und auch unseren Backbone dahingehend erweitern, dass wir sagen, wir haben vielleicht Süden Wien, im nördlicheren Norden Wiens oder so irgendwie die Möglichkeit von Backbone in das Funknetz raufzugehen und da auch noch ein paar gute Sachen mitzuhelfen. Also Backbone ist nicht abgeschlossen in ein paar Wochen oder Monaten, da kann man noch einiges dann auf dem Ganzen aufsetzen und da würden solche Services dazu kommen. Grundsätzlich heute, wenn uns ein DDoS trifft, so ein richtiger, braucht man einen Provider, der uns die Connectivity gibt, also Unterstützung, damit er es bei sich bereits trifft.
Ein Fragezeichen. Krypto und Uni ist gleich eine Straße voneinander, also ist richtig, gleich ja. Fast ein Standort. Ne? Wie weit ist eigentlich Nessus entfernt?
Ah, schon. Also die beiden sind so in Rufweite von hier
aus. Ja, das ist fast ein Standort, ne?
Von der anderen, ja. Es ist ein Standort, ist immer, das klingt immer so flexibel, da kannst du schnell rüberpatchen, das können wir in dem Fall nicht, aber es ist in Gehweite. Und wenn wir hier migrieren, machen wir wenn dann auch die beiden oft gemeinsam, weil dann sagen wir, puh, zuerst das erledigt, gehen wir rüber, machen einen zweiten. Also da kann man tun. Der Nessus ist beim Matzensdorfer Platz, also so in Nähe Bahnhof Meidling, so in der Richtung. Quellenstraße, Laxenburger Straße, ich tue mir jetzt schwer, das in Kilometern zu sagen. Krypta ist Grillparzer Straße, ist auf der anderen Seite vom Rathaus. Ist also, ich würde sagen, eine Straße weiter vom Rathaus und Nick ist zwei Straßen weiter vom Rathaus.
Okay.
Also die sind wirklich ganz nah beieinander. Nessus, bei Nessus haben wir auch keine Dark-Fiber-Verbindung, da kriegen wir ein Gigabit von Nessus von der Uni Wien. Das geht also durch deren Netz dorthin.
Da meine ich, das ist doch eher wahrscheinlich, dass das ausfällt.
kann sein. Es ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, weil da hast du wiederum einen professionellen Provider mit allen Wartungsverträgen und SLAs dahinter. Wenn es den knackt, repariert das Server, brauchen wir wahrscheinlich nicht einmal anrufen. Hier müsste man alles selber tun. Wenn es da was knackt, wir haben alle einen Job tagsüber, kann sein, dass es ein paar Stunden oder viele Stunden ein Problem gibt. Also das hängt immer sehr davon ab. Aber ich verstehe es schon. Auf der anderen Seite, mit Zeitpunkt heute, wenn dann ASUS weg ist, ist der Ausfall sehr spürbar, aber die Funktion von eigentlich allem ist weiterhin gegeben. Also wenn ich mir nicht sicher bin bei der Backbone Coffee, ich mache es da. Also wenn wir da einen Jump Post, wir haben da einen Raspberry versteckt, mit dem wir noch rein können, wenn wir was zusammen haben. Das ist auch recht sympathisch. Für Notfälle. Haben wir noch nie gebraucht, aber er ist da und der funktioniert und der wird auch vom LibreNMS mitgepinkt, dass er dann noch geht, wenn man vielleicht einmal braucht.
Vielleicht eine dumme Frage, aber der Traffic ist dann Load Balancer zwischen beiden Routern oder wer ist für was zuständig? Oder?
Zwischen den beiden Routern? Ja. Achso, ja, von dem her würde ich es durchaus als Load Balancing bezeichnen. Im Prinzip im Moment ist es schwer vorhersagbar, welchen Weg, welches Paket geht, weil sie wirklich gleich sind. Mhm. In Zukunft werden wir, das ist vielleicht dann als nächsten Schritt schon eine Sache, hier oben Router montieren, die jeweils eine Verbindung zu den beiden großen Routern unten haben. Also ich würde es so zeichnen, die Zeichnung wird dann irgendwann einmal unübersichtlich, aber dann haben wir hier bewusste Strecken zwischen den Routern und da werden wir erstmals dann auch wirklich priorisieren, dass wir sagen, dass bitte der Router bevorzugt mit dem
Rest. Strecken oder was? Oder?
Nein, schon Internetverbindungen, also Gigabit-Verbindungen im Prinzip. Ja. Also da geht's. Naja, im Prinzip, ich meine das so, weil es glaube ich nicht ganz klar ist, du hast das Haus, schön allgemein gezeichnet, da haben wir unten den Switch und den Core-Router. Und dann hast du oben auf dem Haus hast du die Funkfeuer-Richtfunkantenne. Ich zeichne das jetzt einfach mal so, nur plakativ. Und da oben hin werden wir, wir nennen das einen Roof-Node, hin platzieren. Den wird man dann auch als RN und so weiter und dann den Standort, also zum Beispiel Nessus, im Dressroute und im DNS-Namen sehen. Und diesen Uplink werden wir eben seine Gigabit-Verbindung, so oft eine Glasfaserverbindung, weil es über mehrere Stockwerke geht, weil es auch gesund ist am Blitzschlag, kannst du die Glasfaser wunderbar oben behalten und den nicht runterziehen. Also hat viele Vorteile, da auf Glas zu setzen. Und über diese Verbindung werden wir einmal zu dem Router unten eine Verbindung herstellen, aber auch einmal zu dem Router auf einem entfernten Standort. Und ab dem Zeitpunkt fangen wir an, ein bisschen stärker in das Routing einzugreifen und zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr alle ganz gleich, sondern du sprichst mit deinem Freund auf deinem Standort. Wenn der nicht antwortet, das ist ja die Aufgabe von Routing-Protokollen, darauf zu reagieren, dann hast du noch einen anderen Freund auf einem anderen Standort. Dann sind wir auch bei dem, was der Akku vorher schon angedeutet hat, dass durchaus sein kann, dass der Traffic dann ein bisschen spazieren fährt, bevor er ins Internet rauskommt. Aber der bevorzugte Weg ist klar. Der Router redet mit dem Router, da finde ich, ist es genauso klar, der redet bevorzugt mit dem, im Fehlerfall immer mit dem anderen, das ist eh klar. Und jetzt Preisfrage, ohne dass es einen Preis gibt, mit wem redet der? Und warum?
Kommt doch, ne?
Warum?
Weil kein Platz ist in der Uni.
Naja, dazu installieren muss ich ja nichts mehr. Ja, okay, also wir stellen hier keinen Router auf, ja, sehr gut, ja, passt, klar. Aber ich will eh keinen Router mehr aufstellen, das ist zu einfach. Da unten ein Router rein ist zu einfach. Warum redet er mit der Krypto und nicht mit Nessus?
20 Gig gegen 1.
Richtig. 20 Gig gegen 1 Gig. Wir haben hier einfach mehr Kapazität auf dieser Querverbindung. Und im Fehlerfall redet er eh mit ihr. Das ist eigentlich das wesentliche Kriterium. Jetzt könnte man auch philosophisch werden und sagen, naja, sind wir näher dran, Laufzeit. Nicht so das Argument. Bandbreite. Da können wir es uns erlauben, dass wir Traffic im Kreis schicken, weil der, wenn du da surfst, du bietest dich hier an, geht das daher und geht dann irgendwo ins Internet, aber sicher nicht da, weil da haben wir kein Internet zu sein. Muss irgendwie wieder zurückgehen, entweder daraus oder daraus. Damit belastet er die Strecke auf jeden Fall doppelt.
Also das heißt, es könnte von der Uni zu Krypta gehen, wenn das ausfällt, dann von der Krypta wieder zur Uni und nein, dann vom Netto geroutet.
Nein. wenn das ausfällt, geht er gleich zum nächsten.
Achso, ja.
Weil dann muss er es vorher erkennen. Wenn das ausfällt, während das Paket dahin fliegt, dann muss das Paket laufen.
Aber alles virtuell geroutet in virtuellen Netzen. Also ja. Ist kein extra Netz, was dann hier.
Sind keine Verbindungen, die wir stecken, sondern sind Verbindungen, die wir konfigurieren.
Ja.
Genau. Und das ist so quasi. Wenn ich jetzt nur kurz die Routing, von der Routing-Perspektive noch einmal zurückspringe, suchen wir da eine Farbe aus, die ihr dann vielleicht auch seht, haben wir, wie viele Routing-Protokolle, das ist eine blöde Frage, haben wir eigentlich drei wesentliche dynamische Routing-Protokolle. In dem Bereich da unten sprechen wir BGP. Das ist das, wo wir mit der Welt sprechen, wo der Traffic rausgeht. Da drinnen, zwischen den Routern, ich weiß ja, dass man es nicht sieht, aber da drinnen sprechen wir OSPF. Und da oben sprechen wir was?
ULSR
und ULSRV2, ne? Dass man IPv4 und IPv6 hat. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein paar Routing-Protokolle im Einsatz, die halt je nach die wir je nach ihrer Anwendung einsetzen. BGP ist das, was mit dem reden wir mit der Welt. OSPF sind die knackigen Verbindungen, die wir intern sprechen. Und OLSR ist das Protokoll und OLSRV2 für IPv6 sind die Protokolle, die wir oben sprechen. Jetzt muss man sagen, OSPF ist eigentlich auch. Gibt es auch ein eigenes USBF für IPv6, aber das rennt im Prinzip hier parallel. Das heißt, das sind so die Ebenen, durch die der Traffic durchgeht. Und ja, in Zukunft werden sich die OLSR-Packern, die bei der Krypta reinkommen, bei dem Router melden. Der Router wird es dann weiterschupfen und dann geht es ins Internet. Bedeutet, ihr werdet auch einen Hop mehr im Dressroute sehen gegenüber heute. Nicht automatisch überall, weil es gibt ja auch einen Krypta-Ruf, Router und es gibt ja eh schon Router in der Umgebung, aber nicht alles hängt dort drauf. Das heißt, es kann schon sein, dass die eine oder andere Verbindung dann einen Hop mehr hat. Jetzt ist aber ein Hop mehr nicht böse, sondern in dem Fall einfach nur eine Nebenerscheinung davon, dass das Netzwerk ein bisschen mehr strukturiert ist. Momentan haben wir die Sachen ein bisschen mehr in den Topf und das findet dann eh den Weg. In Zukunft sind wir ein bisschen strukturierter. Der Vorteil davon ist, wenn hier ein kompletter Schwachsinn reinkommt, können wir den leichter abtrennen und damit die übrigen Elemente im Netzwerk weiterhin betreiben oder stabil halten.
Der Router gibt es ja den Router schon, da ist nur eine konfigurierte.
Der O-Router meinst du? Okay. Ja, genau. Also das ist steht effektiv unser. Bitte?
Steht unten.
Ja. Ist aber zum Beispiel, bei der Krypta gibt es die Überlegung, den immer unten stehen zu lassen. Ja. Es ist mir wurscht. Also, ob das Element oben unten steht physisch.
Oh ja, hat auf der Gruppe Relevanz, wenn wir oben öfters einmal Stromausfälle haben,
Okay. Denen
Stromkreis dort.
Uns ist von mehreren Seiten empfohlen worden, auf der Krypta den Router unten hinzustellen. Bei der Nike Safach, da haben wir keinen Platz, da steht er oben. Und bei der Nessus haben wir auch keinen Platz, steht auch oben. Bei der Krypta lassen wir unten. Da haben wir nicht so Stromausfälle erst heute gehabt. Ne? Das, also, ja. Aber also bei der Krypta wird er unten stehen. Ist aber wurscht, jetzt, ob du das Kabel.
Das ist wurscht, ist ja Cluster Zip.
Genau, 10 Meter oder 10 Meter hast du dann Router oben oder Router unten, dann 80 Meter Kabel, ist eine Geschmackssache, aber ja. Was auch kommen wird, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das unser Thema ist oder ob das ein anderer macht, ist da oben gibt es Edge Switches neue. Es gibt, glaube ich, auf der Krypta, der ist schon in Betrieb oder auf einem Standard ist er schon in Betrieb.
Der ist auf der Krypta sehr ein Problem. So.
Das ist leicht fürs Problem, nur kurz.
Ja.
Okay. Aber im Prinzip gibt es dann oben kleinere Switches, bei denen ist der Fokus wiederum weniger, dass wir 10 oder 40 Gigabit Interfaces reinkriegen wollen, sondern da geht es auch darum, dass die dieses PoE können. Das heißt, dass die Antennen, die dranhängen, mit der Stromversorgung über das gleiche Kabel gleich mitlaufen. Na, die Glasverbindung ist immer zwischen den Etagen. Der Edge-Switch, das ist einfach, der steht immer oben. Der muss
die Frage ist, ob die Switches nicht reichen und ob man oben überhaupt die Router noch braucht. Dann.
Ich denke schon, dass man das nicht reichen. Weil wo machst du den Übergang zwischen OLSR und.
Der läuft ja von oben runter.
Ach so, ja, nein, das ist wurscht.
Ich brauche ja eigentlich oben nur mehr einen Switch und kann.
Ja, das ist aber eh der Plan. Das ist aber eh der Plan. Also, wir werden nicht einen Router unten und oben noch deployen. Es wird einen Router geben für den Übergang OLSR zum Backbone. Ob der oben oder unten steht, in Summe wird es nur einer sein.
Und der Plan wäre ja pro. Also pro Antenne oben ein Vorladen von dem O-Router raufzuschalten.
Okay, das weiß ich nicht dabei.
Also das wäre die Idee davon, dass man wieder eine korrekte OLSR-Config hat.
Okay.
Dass du eine IP pro Interface hast.
Okay. Am Edge-Switch oder am Router?
Am Router.
Am Router sicher,
Weil das Probleme macht. Also wir haben das mal ausprobiert mit der Münzen-Albergas darüber, wo ich dann eine Antenne abgenommen habe und plötzlich auf dem Edge-Router, der oben steht, das rumgegangen ist, weil der am OLSR-Interface nur eine IP hat und die gebridged ist auf alle Interfaces drauf. Ja,
ja, ich weiß schon. Also die kleineren Standards.
Den Albergassen war aber korrekt konfiguriert, da habe ich ein OLSR-Demo mit einer IP pro Interface.
Also grundsätzlich bin ich schon ein Freund davon, dass man hier ein bisschen strukturiert und warum? Im Fehlerfall begrenzt du den Fehler oder die Wirkung oder die Auswirkung des Fehlers auf einen kleineren Bereich. Gerade auf der OLSR-Seite werden wir noch mit ein paar Leuten sprechen müssen. Ich persönlich sage ganz offen, ich habe mit OLSR V2, ich habe jetzt schon Config gesehen und so weiter, mit dem kaum Kontakt gehabt, also da braucht man eh Unterstützung. OLSR kenne ich, da habe ich eine recht klare Vorstellung, wie das geht. Von der Architektur ist mir schon klar, ich habe es noch nie konfiguriert, was natürlich blöd ist, also das sollte jetzt mit tun, weil wenn man mal von der Backbone-Seite kommt und sagt, ich habe es noch nie gemacht, das wird schon passen, blöd. Dann kann man viel zusammenhauen auch.
Wann ist das nächste 6x2?
Das weiß ich nicht, mache jetzt nicht ich, das weiß ich nicht, aber die sind grundsätzlich aktiv und ich weiß, dass das Ganze sehr gut funktioniert in vielen Bereichen schon. Also es wird funktionieren, aber da müsst ihr ein bisschen helfen, das sage ich. So ein Meeting wäre genau die Geschichte wahrscheinlich, ja. Also IPv4 ist mir klar. IPv6 habe ich ja seinerzeit auf dem OLSR V1 gemacht. Da ist mir auch klar, aber ich habe verstanden, OLSR V2 ist der flexiblere Weg. Das Protokoll ist blöderweise nicht abwärtskompatibel, wird es auch Gründe dafür geben. Darum werden wir beides parallel fahren. Klingt blöd. Ist es gar nicht so, weil im Prinzip USBF sind auch zwei Protokolle, die nebeneinander fahren. Und wenn man es sich genauer anschaut, musst du alles, was du unter V4 machst, auch unter V6 noch einmal doppelt machen. Also ist dieser Mehraufwand gar nicht so schlimm.
Zurück zur Infrastruktur.
Ja?
Welche Hardware ist jetzt definitiv gekübelt worden?
Naja, die relevanten Systeme, jetzt abgesehen von so kleinen, Konverter, optisch, Ethernet, die wesentlichen Systeme, würde ich jetzt einmal sagen, sind alle diese drei Core-Switches, die da gewesen sind. Ich weiß die Namen nicht einmal mehr, die kommen alle aus dem Zauberwald.
Ich bin nämlich gestern draufgekommen, im Dokument ist jetzt nicht richtig dokumentiert drin. Ne?
Das kann eine Unschärfe geben.
Das war auf alle Fälle nämlich gestern mit dem Vorgang 7, Vorgang 4.
Ja, Achtung, der Sauron ist abgedreht worden vor 5 Tagen. Das ist noch nicht dokumentiert, da hast du aber recht, das hätte Zeiten näher passieren können. Das ist am
inzwischen ist es dokumentiert und ich glaube auch die Fauna-Dokumentation ist vollständig gewesen.
Ich kenne die Stimme nicht, aber ich glaube, das ist der Bocke, weil er macht das sehr tüchtig. Und er hat da einen Überblick über das Ganze.
Großteils. Danke.
Nein, ist super, unterstützt zum Beispiel, wenn wir in der Krypta irgendwas umschalten, schaut er immer wieder mit, wir sind in Verbindung, er prüft, ob die Verbindungen gehen, was für uns super ist, weil wir stehen gerade in der dunklen Ding irgendwo unten und er überprüft das, also eine wunderbare Ergänzung. Und es ist auch ein Wahnsinn, ich weiß noch, ich bin einmal von der Krypta weggefahren, habe mir aufs Moped gesetzt, bin zu Hause gefahren, bin zu Hause angekommen, bin aber gedacht, ich soll das dokumentieren, aber er hat schon dokumentiert können. Also, tolle Sache.
Das war reiner Zufall. Ich habe den Markus hier auch versucht, am Laufenden zu halten, was die Vorrats- und das Management in Wien betrifft. Ich glaube, ich konnte da gut weiterhelfen, Markus.
Ja, das, das war einfach, ich meine, ich kenne ja die Liste da im Dokument, wo die VLANs eingetragen sind, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass das Simmer VLAN im Backbone anderwertig verwendet wird. Ja. Wir haben das seit Jahren an Freebone in Verwendung und ich habe einfach nicht daran gedacht, dass ich nachschauen kann, dass das so anderwertig ist.
Ja. Ja, das passiert. Es ist halt auch schwierig, jeder hat ein VLAN 1. Bei jeder Switch kommt bei VLAN 1 und dann geht es weiter. Dann irgendwann bis bei 7, dann haben beide 7. Das VLAN 7 ist auf der Backbone-Seite der Uplink zu Silver-Server DD2 und 3. Da ist die Flexibilität auch begrenzt, das mal schnell umzustellen, weil es schon Auswirkungen hat. Es war gut, dass sich das so aufgelöst hat.
Das ja, also momentan gibt es keine Konflikte, weil die Switches auf den Roof-Nodes das VLAN 7 nicht zu den Switches in den unteren Bereichen weitergeben. Also selbst würde man es für beide Bereiche verwenden, dann gibt es zumindest da diese Trennlinie zwischen Roof-Nodes und Backbone-Switches.
Auf lange Sicht, wir haben ja ein gemeinsames VLAN im BB-Wiki, haben wir ja gemeinsame VLAN-Tabelle. Wenn man ein neues VLAN nimmt, nimmt man dort ein neues raus, dann gibt es sowieso keine Konflikte. Ist noch sicherer, das kommt aus der Historie und hat es jetzt schon gegeben.
Ja. Wir werden jetzt im Fibo-Netzwerk nicht 30 Knoten konfigurieren.
Ja. Gut, dass sich das so aufgelöst hat. Es ist, man muss zum Beispiel, wenn man jetzt dann wirklich den Upstream umkonfigurieren würde, das muss man sich schon überlegen, das macht man nicht so zwischendurch, das hat keine Sorge gegeben.
Es war gut, dass das Simmer-Netzwerk geblockt wird,
ja. Ja, das, wenn wir es beide verwenden, das nicht sich vermischt, ja. Sehr cool.
Apropos
gut.
Dokumentation.
Bitte?
Apropos Dokumentation, ja. Ist der Vortrag heute irgendwie aufgezeichnet?
Weiß ich nicht, wird der Vortrag heute aufgezeichnet?
Nein, ich brauche die Aufzeichnung Video. Kannst du deine Zoom-Fotos zur Verfügung stellen?
Was? Wirklich, oder?
Gibt's gewisse auf der Homepage.
Ja, ich schaue noch, ich habe ein paar Notizen gemacht, was ich so alles erzählen wollte. Mir fällt jetzt ad hoc nur ein, diese 95,5, also 95-Perzentil-Berechnungsmethode. Die meisten anderen Sachen haben wir gemacht. BFD ist nicht mehr so ein Thema bei uns. Die Router, das Management, also bis C, Konfiguration wird dann in Zukunft auch von dem System gemanagt, damit wird auch jede Änderung nachvollzogen. Wir haben immer ein Backup der aktuellen Config. Auf den Routern ist nicht viel mehr drauf als eine SNMP-Config. Word-Config und ein Interface-Config. Also wenn du die ETC-Network-Interfaces und die paar anderen hast, ist eigentlich alles, was individuell ist, konfiguriert. Username, Passwort, aus. Was ich noch nicht ganz klar sehe, ihr habt vorher die Update-Frage gehabt beim Switch. Ich würde ja gerne mal die Router auch einmal wieder neu starten. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber ich würde es nicht die 5 Jahre lang laufen haben, ohne sie einmal zu rebooten. Für mich gehört das irgendwie. Das mache ich dann einmal um 4 in der Früh oder so, das ist schon klar. Aber für mich gehört es dazu, dass die Dinger auch eben bearbeitet werden und auch einmal rebootet werden, bewusst. Weil irgendwann einmal kommt der böse Stromausfall, dann booten sie auf einmal immer, keiner kennt sie aus. Und dann ist mir lieber, ich weiß, morgen in der Früh hätte ich die Zeit, weiß mir nicht darum, dass ich Info habe, aber es wird gehen. Also tue ich um 4 Uhr in der Früh einen Reboot machen und wenn es schlecht rennt, kann ich mich aufs Notepad oder ins Auto setzen und hinfahren. Ja, Roof Nodes haben wir kurz gesprochen. Ja, eine Sache wird es geben, einen Looking Glass Router. Das ist jetzt etwas, was keine Priorität hat, aber es ist im Internet, sind ja diese Routing-Informationen frei. Wir können teilweise bei Anbietern, bei anderen nachschauen, wie die routen und da gibt es so ein ganz Web-Interface. Wir werden dazu eine virtuelle Maschine bekommen. Die kriegt die Routing-Information von den Core-Routern und auf diesem virtuellen System kann man dann über ein Web-Interface abrufen, wie wir bei Funkfeuer routen. Der Vorteil ist, es ist, der Aaron hat das immer so genannt, auch ein Service, das wir quasi der Welt zurückgeben. Das ist etwas, was vor allem Netzwerk-Admins verwenden. Das werden wir machen. Für mich ist jetzt gut und ich habe mir das System vom AD jetzt auch schon gewünscht. Ich kann nämlich ein bisschen experimentieren drauf, bevor ich es auf den echten Routern mache. Hat also aus der Richtung auch einen Vorteil. Aber ansonsten wäre ich mit allem durch, bis auf diese 95-Perzentil-Berechnung. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Wir zahlen nämlich für einen Internet-Upstream. Das ist uns bewusst, mehr oder weniger. Die Frage ist nur, wie wird der berechnet? Und das ist eine total freundliche Methode, nämlich dieses, nämlich wirklich freundlich, dieses 95-Perzentil. Schauen wir uns da mal was an, ohne uns da über irgendwen zu ärgern. Zum Beispiel der Nessus. Der Nessus war lange Zeit ein 100-Megabit-Interface. Hat wunderbar gepasst im normalen Traffic, wenn wir es uns anschauen, schickt man da so, was haben wir da, Average, der höhere Wert ist bei 50 Megabit im Average, wenn wir uns die Spitzen anschauen, jetzt die weniger auffälligen Spitzen, dann sagen wir, der normale Traffic ist bei 60, 70 Mbit. Es geht sich allerdings alles noch gut mit 100 Mbit aus. Nur haben wir dann immer wieder so Ausreißer, das macht irgendwer Backup oder sonst irgendwas, ist ja wurscht, aber das gibt es, ganz normal. Und bei diesen Ausreißern ist das 100 Mbit Interface voll geworden. Was macht das 100 Mbit Interface? Es fängt zu queuen an und wenn es nicht mehr mit dem Queuing nachkommt, droppt es Pakete. Und das aber nicht nur von dem Server, der so viel Traffic schickt, sondern von irgendwem. Das bedeutet, nur weil irgendwer viel Traffic macht, werden von allen irgendwelche Pakete zufällig gedroppt. Jetzt habe ich schon festgestellt, die Funkfeuer-Community ist sehr sensibel auf Paketverlust und so Qualitätseigenschaften, also das ist mir auch sehr klar geworden. Auf der einen Seite finde ich es cool, weil es gleichzeitig beweist, wenn es einmal ein paar Wochen ruhig ist, funktioniert es auch wirklich. Wenn aber was ist, gibt es sofort ein paar Mails. Und das wollen wir natürlich verhindern, weil wir wollen ja gute Qualität machen. Und das folgt auch ein bisschen dem Gedanken, den die meisten im Internet haben. Und darum ist es eine durchaus gängige Berechnungsmethode, dieses 95-Perzentil zu haben. Wir haben, um das zu unterstützen, vor zweieinhalb Wochen diesen 100-Megabit-Port auf Gigabit erweitert. Damit geht dieser Traffic natürlich durch. Wir haben keinen Paketverlust, unsere Qualität ist weiterhin in Ordnung, also top würde ich fast sogar sagen. Aber natürlich ist die Frage, naja, zahlen wir jetzt doch mehr? Und die Antwort ist, nein, tun wir nicht. Und die Lösung liegt in dieser Berechnungsmethode, wofür zahlt denn Funkfeuer eigentlich den Upstream? Und der gängige Weg ist, man kann es auch nachlesen, ich habe es auch, das war schon die 90er Jahre so, der Provider verrechnet dir nach 95% und das auf einen Monat betrachtet. Und das bedeutet, dass er dir er macht alle 5 Minuten eine Momentaufnahme, wie viel Traffic geht drüber. Die Summe an dieser zeitlich aneinandergereihten Momentaufnahmen ist auch das, was wir hier sehen. Klar wird es, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen kürzeren Intervall reingehen, dann seht ihr schon, diese Momentaufnahmen werden etwas breitere Schnappschüsse. Das sind halt eben genau die 5 Minuten von 17 Uhr bis 17.20 Uhr zum Beispiel. Und da geht der Provider her und sagt, auf einen Monat betrachtet, die 5%, wo du mehr Traffic machst, verrechnen ich da nicht. Das ist, damit wir dir eine gute Qualität geben können, darfst da ein bisschen drüber schießen, aber den nächsten Wert, den verrechnen wir dir. Und das lassen wir uns hier mit diesen zwei Linien, ich weiß nicht, ob die aufgefallen sind, auf der Monatsgrafik sieht man es nicht, lassen wir uns das anzeigen. Und das ist auch ein Wert, also ich tue ja auch Netzwerke planen und so, nach dem dimensionierst du eine Leitung. Ne? Wenn du jetzt sagst, naja, bei dem Nessus, wenn wir uns dort was kaufen, wie viel kaufen wir uns? Da könnte einer sagen, naja, wir brauchen mindestens 150 Megabit, weil wir haben ja da eine Spitze gehabt und die muss abgedeckt werden. Der andere sagt, na, nie im Leben, 40 Megabit reichen, mehr zahlen wir nicht, das deckt die Hälfte des Traffics ab. Der Wert, der üblich ist, sowohl für die Planung von Kapazitäten als auch fürs Abrechnen des tatsächlichen Traffics, der drüber gegangen ist, ist es auf einen Monat zu betrachten und den 95-Perzentilwert zu nehmen. Und natürlich haben wir diese Ausreißer und sie beweisen, dass die Gigabit-Performance in unserem Netzwerk funktioniert. Hat es auch eine E-Mail dazu gegeben zu dem Zeitpunkt, weil das ist uns aufgefallen und wir kriegen dann einen Alarm und Ding draus. Ist aber, ist, noch einmal, das ist nichts Böses. Das ist ganz normal, wenn einer die Bandbreite braucht, soll es nehmen. Wir machen den Backbone, damit er verwendet wird und nicht damit man irgendwie sagt, da Traffic macht. Das gehört dazu und das kann man deswegen auch so locker sehen, weil 5% werden eh weggeschnitten. Was sind 5% eines Monats? Ja, das sind schon mal mehr als 2 Tage. Also da kann man schon ein bisschen drüber bürsten auch und darum kriegen wir auch nach der ersten Stunde, wo dann einmal einer ein Backup fährt, nicht einen Auszucker, weil wir sofort nachzahlen müssen, sondern diese Werte wissen wir, werden weggeschnitten, aber man muss ein bisschen Auge drauf haben, weil wenn es über mehrere Tage in der Bandbreite geht, dann zahlt es dafür. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, also das sind Echtdaten von jetzt bis einen Monat zurück, wir sehen, wir haben sowohl auf der In-Seite, also das wurde uns geschickt, dieser Traffic, als auch das wurde gedownloadet, haben wir erhebliche Ausreißer, durchaus bis zum Gigabit. Der Maxwert war 990,47 Megabit auf Gigabit. Und wenn wir uns aber anschauen, was so das normale Verhalten ist, in dem wir uns bewegen, dann bewegen wir uns da drinnen. Und wenn wir uns diesen 95-Perzentilwert anschauen, dann sind wir bei 61,9 Mbit in der momentanen Verwendung. Das heißt, diese Vereinbarung, die wir haben, dass wir 100 Mbit Traffic über Nessus abführen können, über die kommen wir im Moment nicht drüber nach 95%. 95% aufs Monat berechnet. Dieser Ausreißer schaut, wenn du dir nur den 24. Oktober hernimmst und 5% wegrechnest, mächtig aus. Du glaubst, um Gottes Willen, das wird kosten. Ist aber natürlich immer alles aufs Monat zu sehen. Also wenn ich jetzt auf eine Woche schaue, dann der Wert ist sogar recht in der Nähe. Schauen wir mal auf 2 Wochen. Und jetzt haben wir es ein bisschen plakativer gehabt. Ja, auch bei 2 Wochen gesehen kommen wir auf 62 Mbit. Bei einer Woche gesehen kommen wir auf 61 Mbit. Das ist eh alles in dem Bereich. Auf 48 Stunden, genau, da haben wir jetzt endlich sowas. Auf 48 Stunden sagt der Wert 110 Mbit. Wurscht, weil wir sie immer aufs Monat betrachten. Aber von den letzten 48 Stunden her, da sind sie auch, dieser Wert ist schon relativ weit unten. Auf die letzten 48 Stunden gesehen waren wir bei 95% oder der 95. Messpunkt davon war schon bei 110 Mbit. Also da haben wir schon über das Verhältnis transportiert Daten auf einen Monat gesehen.
Das ist eine Seitenfrage dazu. Zu dem Fall, wo wirklich die Leitung mehr oder weniger zu war, ja. Habt ihr jetzt irgendeine Lösung gefunden oder angedacht, wie man das machen kann, dass nicht die anderen möglicherweise beeinträchtigt werden? Weil ich meine, das macht auch User zu, es ist ja nicht so, dass das jetzt mehrere Server sind.
Also grundsätzlich ja. Wir kriegen es mit, das ist schon mal eine Verbesserung gegenüber früher. Da haben wir es, glaube ich, nicht einmal mitgekriegt so richtig. Du kriegst es über einen Paketverlust mit, aber ich glaube nicht, dass wir einen Alarm oder eine E-Mail kriegt, nicht aktiv, oder? Also wir kriegen es mit. Wir haben auch Zugriff auf die Server, also auf die Router, auf die Switches, zum Beispiel im Serverhousing-Bereich. Ich habe euch ja bei dem einen Fall, der da so wirklich aufs Gigabit runtergegangen ist, habe ich euch ja gesagt, es kommt vom Board, was nicht, A29 von dem Switch. Das heißt, bevor es wirklich in die Größenordnung geht, dass wir nachzahlen, bemühen wir uns, müssen wir den Board runternehmen. Weil bevor wir hunderte oder tausende Euros haben, knack.
In dem Fall geht es ja weniger ums Zahlen als um die Beeinträchtigung von anderen Servern.
Würde ich genauso oder ähnlich handhaben. Wenn es dazu kommt, dass es über einem gewissen Maß ist, muss man das abdrehen.
Aber automatisch ist es gut, dass du gleichmäßige Aufteilung kriegst oder irgend sowas?
Tut er jeder Router, macht eh jeder Router, dass er versucht gleichmäßig aufzuteilen und wenn der eine mit der hundertfachen Paketanzahl als der andere daherkommt, müllt er die anderen genauso mit. Der hat genauso seinen Paketverlust wie die anderen, nur die anderen kennen nichts dafür und ärgern sich drüber, er hat halt auf sein Gigabit betrachtet, die 3%, die anderen haben es aufs Megabit betrachtet, die 3%. Mein Wunsch wäre irgendwo, dass das Server-Housing-Team natürlich darauf schaut. Das sind vor allem die, die wirklich Gigabit oder potenziell 10 Gigabit Verbindungen zum Backbone haben, wo aus meiner Sicht die Gefahr am größten ist, dass irgendein unkontrollierter User das Ganze zumacht. Da wäre es schön, wenn man sich da irgendwas überlegt. Ich sehe es momentan im Backbone bei uns nicht im Fokus, wenn es uns auffällt, reagieren wir drauf. Man müsste sich relativ viel überlegen, auch wenn man es vielleicht automatisch droppen möchte oder so irgendwas. So Queuing-Mechanismen, wie du angesprochen hast, gehen extrem auf die CPU, weil sie auf einem sehr hohen ISO-Layer dann eigentlich stattfinden müssen. Das wollen wir zumindest nicht auf den Core-Routern machen. Momentan muss ich ganz offen sagen, wir kriegen es einmal mit, das sehe ich als Verbesserung. Und wenn wir etwas sehen, was bedrohlich ist für die Performance oder die Kosten, müssen wir es knacken. Mit einer Info, hoffentlich rechtzeitig vorab und so weiter. Was ich auch noch sagen möchte an der Stelle ist, wir sind ja alle Privatpersonen in unserer Freizeit, das machen und so weiter. Wir können halt nicht garantieren, dass wir jeden Ausfall oder jede Traffic-Überschreitung, die halt massiv ist, wenn ich auf Urlaub bin und der andere in einem Termin sitzt und der dritte im Flieger sitzt, wir können euch nicht garantieren, dass wir das zeitnah immer alles sofort mitteilen. Ich glaube, bisher hat es ganz gut funktioniert, typischerweise in unter 2 Stunden, aber garantieren können wir es halt nicht. Und ich glaube, dass man schon drauf schauen sollte, die Bedrohung ist realistisch. Es werden ja auch beim Serverhousing 1 Gigabit Ports mit dieser Performance ins Internet laut Homepage angeboten. Ist ja gut, ist ja in Ordnung, kann man ja auch nutzen. Wie gesagt, hat keiner ein Problem mit diesen Sachen. Wenn aber dann ein Server gehackt wird, das ist wahrscheinlich die Bedrohung und irgendwer an einer DDoS-Attacke in ein fernes Land teilnimmt und das Ganze zumacht, kann es in eine problematische Richtung gehen.
Was kostet eigentlich so ein Server bei euch zu hosten?
Also wenn es ein Mini-Ding ist, ist das glaube ich sogar mit unter 10 Euro. Und wenn es ein echter Server ist, ist er irgendwo so bei 45 Euro aufwärts, abhängig vom Stromverbrauch. So würde ich ein bisschen erinnern. 40 oder so irgendwie, ja. Es gibt irgendein Mini-stromsparendes. Ich
unter 19.
Aha, oder 19. Okay.
Dann
gibt
es die Embedded-Dinger, die sind bis 5 Euro.
60 Euro im Jahr.
60 Euro im Jahr, wie fertig wir
haben? Was uns der Raspberry war. Ja. Ein halber Ampere mal 5 Volt.
Also im Wesentlichen hängt es vom Stromverbrauch ab, würde ich sagen. Und fängt an bei auf jeden Fall unter 20 Euro und dann Server mit 40, 50 Euro im Monat. Ich finde es sehr günstig und du weißt, die Connectivity muss ja passen.
Ja.
Was kann man denn sonst noch besprechen? Was habt ihr noch für Ideen, Fragen?
Schaust du auf die Statistiken, zum Beispiel, was du ungefähr, wie symmetrisch es ist ins Funknetz und raus? Wie schaust du damit aus?
Ganz was Wichtiges. Wir haben ja, und du hast das glaube ich sogar mitgeschickt, wir haben ja da eine Heatmap. Ganz was Wesentliches. Hat auch der Bocke sehr stark mitgewirkt. Wir haben eine grafische Darstellung, wie der Traffic durchs Netzwerk fließt. Um Gottes Willen, den Kontext vergessen. Weil wenn ich wohin schaue, dann schaue ich meistens auf das. Da seht ihr, und wir haben jetzt extra bemüht, den Nessus auch rechts einzuzeichnen, damit es mit der Grafik übereinstimmt. Da seht ihr genau die Infrastruktur. Ein bisschen schummelt, schaut das so ähnlich aus wie auf meinem Flipchart. Die Weltkugeln da mit Plätzen und so, ist alle Verbindungen, die wir nach außen haben. Das hier sind die Switches, also ihr seht den SW01 Nessus, ihr seht den SW01 NIC und bei der Krypta SW01 Krypta. Jetzt wissen wir, bei der NIC haben wir keinen Platz für den Router, aber bei Nessus haben wir einen R01 und bei der Krypta haben wir auch einen R01. Das sind also diese Router und diese Pfeile dazwischen zeigen euch die Verbindungen an und die Auslastung der Verbindung. Innerhalb des Netzes sind die Prozentangaben auf die physische Geschwindigkeit der Leitung. Ihr habt 20 Gigabit Verbindung, wie wir gehört haben, zwischen der Krypta und der Uni Wien. Und diese Verbindung sind halt 100 Mbit momentan, das heißt 0,5% Auslastung, etwa 20 Gigabit 100%. Also diese Prozentangaben sind, wie stark ist die Leitung belastet. Die Prozentangaben zu den Upstreams, zu den Providern hinaus, sind die Prozentangaben zu dem, was wir an Commitment haben, also was wir bezahlen. Diese Grafik ist im Internet öffentlich, also die stellen wir, kann jeder reinschauen und kann sagen, ich weiß nicht, das Internet ist langsam, vielleicht hat es da was, könnt ihr da nachschauen. Also das sind Werte, die wir veröffentlichen. Wenn wir es uns kurz anschauen, gehen wir von rechts nach links durch. Der Nessus schickt uns momentan 57 Mbit rein. Also dieser Datenstand ist von 21.32 Uhr, also kommt die Zeit aus den Augen verloren, das muss recht aktuell sein.
Danke.
Ja, geht's aus. 57 Mbit kriegen wir rein, 49 Mbit schicken wir raus, so eine ziemliche Symmetrie. Aber Symmetrie ist ja nicht das Ziel, das ist halt im Moment so. Wenn wir uns den nächsten Upstream anschauen, 3 Tele 2 SIL, da kriegen wir am wenigsten, da gehen 3 Mbit rein und fast 20 Mbit raus, die wir also schicken. Und bei der Next Layer haben wir im Moment 44 Mbit, die quasi gedownloadet werden, also die reingehen, und 10 Mbit, die zur Next Layer rausgehen. Das sind die drei Upstreams. Und damit ich mir das nicht immer auf einen Zettel schreiben muss und zusammenrechnen muss, haben wir uns rechts etwas Eigenes gebaut. Auch nochmal danke an den Bocke. In Summe, diese drei Upstreams schicken 104 Megabit rein ins Funkfahrnetz und 81 Megabit gehen vom Funkfahrnetz raus. Das sind effektiv die Summe aus Nessus, 3 und NextLayer. Und dann haben wir noch Peerings mit Blitznet und mit ANW. Da geht jetzt im Moment relativ wenig drüber, da sind wir unter einem Mbit. Sind teilweise auch Spezialanwendungen. Ja. Und dann, weil auch das Rumpfnetzwerk ein Thema war, seht ihr da oben mit Funkquellen angedeutet den Rumpf Krypta, Nick und Nessus. Und da gehen 9 Mbit momentan über die Krypta raus, 3 Mbit über die Uni Wien raus und knapp 10, 11 Megabit über den Nessus hinaus und hereinkommen tun überall so 2, 2,5 Mbit. Gar nicht so viel im Moment. Also wahrscheinlich macht es so viel Traffic und er sitzt da und deswegen ist im Rufnetz momentan so wenig los.
Es ist tagsüber wesentlich anders. Aber
es schwankt ziemlich, ja. Absolut.
Wie wichtig das in der Symmetrie ist, weil Rufnet ist ja ein Access-Netz eigentlich, oder? Und da würden wir erfunden, dass es asymmetrisch ist.
Was mir heute aufgefallen ist auf der Grafik, rechts dieser Balken, der finde ich super, ja. Da ist eine super Aufteilung, wie das vom Funkfeuer die Aufteilung dann zum Funknetz und zum Housing ist.
Ja,
also wenn man das leicht dazu programmieren kann, wäre das eine super Sache.
Housing hat der Bock über
das Vorbild. Es gibt dasselbe Hintergrund noch einmal mit einem Ohrwaschen auf der linken Seite. Da sieht man genau das auch. Da gibt es die Switches Smeargol, Melkor und den Galadriel. Und das ist auch die beiden Tool-Service extra dabei, wenn der Stefan das auch noch erzählen kann.
Ja, ich muss mich dann nur bei mir einloggen, weil dann muss ich über das Admin-Interface reingehen, weil ich weiß den Link nicht auswendig. Aber das kann man da sehen.
BBCore Int.
Ah, okay, ja, gut,
genau.
Das wäre dann das hier. Da ist auf einer anderen Darstellung aufgeschlüsselt, wie sich der Traffic auf die entsprechenden Systeme verteilt. Galadriel, Melkor sind Housings, Merkur bin mir sicher, ich glaube auch, oder?
Ja.
Das ist eben mit dem Zauberwald ein bisschen schwer, darum haben wir es W01 und R01 und so weiter genannt. Das. Aber das sind sie, der eine macht für die anderen beiden weniger und der Melkor ist der, der heute kurz stromlos war, glaube ich. Das war der Melkor, bitte ich meine. Da hängen dann halt die ganzen Server drauf.
Aber was man auf dieser Heatmap auch erkennen kann, ist, dass das Peering mit ANW hauptsächlich für die Anbindung vom Standort Brenner verwendet wird.
Ja, ich glaube, hier ist er eingerichtet worden.
Nicht schlecht, ja genau. Er hat nämlich hier, wir haben hier einen Port, in Summe rennt es so viel drüber, in echt geht es aber dahinter in zwei VLANs weiter. Er hat das relativ raffiniert hier aufgeteilt. Also das hier und das hier gibt in Summe typischerweise den Wert und der Wert ist in Summe der andere. Da siehst du, dass das eine Peering eigentlich zwei Services bedient und wie der Traffic noch einmal aufgeteilt ist. Bei der ANW-Seite hier zum Beispiel.
Wie ist eigentlich der Stand mit Brenner angebunden?
Der Brenner ist angebunden.
Also der Brenner ist angebunden via Funk vom ANW-Netzwerk, ANW ist ein Internetprovider über Funk. Und der verwendet 24 GHz und hohe Frequenzen auch.
Und habe ich Bandbreite.
Das ist ein kommerzieller Anbieter und der übergibt uns dann hier kabelgebunden das Service, wobei eigentlich hier, muss ich sagen, kommt das dann rein.
Ach, da ist sichtbar
bleiben. Rennt momentan nicht so viel los drauf. Aber es ist generell im Funknetz relativ wenig. Also da sehen wir schon auch ohne Probleme mal 20, 30, 40 Mbit ins Funknetz gehen und so. Das.
Weil den Brenner habe ich nämlich.
Genau, den hast du schon gesehen mit der Antenne oder mit dem Handy oder. Ja. Na, Brenner ist ein extrem cooler Standort von der Sichtbarkeit her.
Zwar unser
Bett
kommt und den muss man ein bisschen
weiter sehen. Ja, und der schaut überall drüber. Hat Vor- und Nachteile.
Große Bandbreiten.
Ja, du kriegst, dadurch, dass er alles sieht, kriegt auch das ganze Rauschen natürlich von der Stadt wiederum mit. Hat Vor- und Nachteile.
So, also Sektorantennen
oder so? Ja, Sektor.
Ja, kurz zum Ping.
120 Grad für
so zwei Stück und
dann
immer.
Also kurzer Ping, aber auch schmale Bandbreite.
Ja, Brenner ist, Brenner siehst du von vielen Bereichen.
Von Niederösterreich,
ja, klar. Also Top-Standard. 200 Meter über dem Boden. Das sind ja, wenn du am Flughafen rausfährst, da gibt es diese zwei Türme, rot-weiß-rot oben angemalt und einer davon ist der Brenner, wenn du von Wien aus schaust, der linke, glaube ich.
Ja,
dann.
Ja. Und von Süden der linke, der was näher Richtung Wien schaut.
Und den kriegst du natürlich toll rein, du teilst da halt die Bandbreite mit viel Rauschen in der ganzen Umgebung.
Und
dann
für sich sollte 360 Grad auf Deckung sein.
Also mit mehreren Sektoren.
Weniger auf
die Lehre. Teilweise auch überlappend und für die.
Wenig überlappend.
Oder wenig, okay.
Einiges vom Funknetz ist auch bei uns für Wachen genutzt.
Man hört, der macht ja
das.
Der Strom ist jetzt
mit
Ja,
ist aber der Erich, der das macht, ist schon sehr weit. Also, wir möchten den Tunnel-Server im gleichen Atemzug an diese drei Router in Betrieb nehmen, weil er auch im gleichen Routing quasi mitspielt. Darum glaube ich, ganz offen gesagt, wir bremsen Erich gerade ein bisschen aus, aber es macht sinnvoll, das in einem Fuß zu machen. Der Tunnel-Server ist ja auch momentan maßgeblich für die Default-Route im ORSR-Netz oder fürs Überleiten an den Backbone da. Darum wollen wir nicht am Tunnel-Server vorher tauschen, sondern wirklich in einem Zug dann diese Infrastruktur setzen. Ich hoffe, dass das vor Weihnachten passiert.
Ja, dann muss man sich zusammenreden.
Sind wir in Kontakt, funktioniert auch gut, alles Palette, Zeitfrage und die Sachen, ja, machen sie halt. Wir tun da eh weiter. Also es passieren da einige Sachen. Ihr habt es mitgekriegt, nächste oder wesentliche große Thema sind diese Verbindungen zu den Roofs hinauf, diese Router, und der Markus hat gerade angesprochen, auch
den Roof. Wegen den
Roof muss man uns auch so
nicht
gereicht.
Ja.
Nein, wegen dem OLSR, glaube ich.
Aber
ich noch keine E-Mail. OLSR ist noch die wesentliche Sache.
Aber ist nicht Kontakt, ja.
Nein, mit dem Erich wegen Tunnelservers haben wir schon intensiv in Kontakt. Ja. Und naja, das passiert jetzt. Also das ist unmittelbar das nächste Thema. Es gibt noch eventuell die Sache, Next Layer ist momentan nur über die Krypta angebunden. Das wäre noch recht gut zusammenzuräumen, dass man sagt, man macht Next Layer auch eine Anbindung von Nessus rüber. Dann hätte man den Upstream auch im Ausfallsfall über beide Router. Das ist theoretisch eine Kleinigkeit. Das ist vielleicht noch das einzige Nennenswerte, was vorher passiert. Und danach kommen die Roof-Nodes, die OLSR-Anbindung und in dem Schwung der Tunnel-Server. So ist die nächste Vorgehensweise. Zeitplan unklar, gerne vor Weihnachten. Ob es ganz ausgeht, werden wir sehen. Stabilität vor Geschwindigkeit.
Einfach theoretisch könnte man doch vom Brenner beliebige Richtfunkstrecke innerhalb von Wien machen. Also quasi zwischen Krypta und Nissa.
Vergiss es, das ist einfach von den Frequenzen her ein Problem.
Ah, geht nicht.
Abgesehen davon, Funkfeuer ist dieser Brenner auf 2,5 GHz. Weil eben ein Wert 5,
5 GHz für sich.
Da gibt es auch Abkommen über die Frequenznutzung auf dem Turm. Und die coolen Frequenzen hat sich halt der Anbieter dort geschnappt und wir nehmen die zweitcoolsten.
Das ist, ich meine, da gehen wir jetzt ein bisschen von dem Thema da weg.
Ich glaube, wenn er die Frequenz kauft, dann kaufe ich mir, weil ich da aber auch so reden
muss. Das Problem mit der Frequenzplanung haben wir immer wieder, dass alle zentral auf einen guten Knopf wollen. Ja. Und das ist immer total kontraproduktiv. Und eigentlich wäre es sinnvoller, ja, die Bandbreite von zentral auf Knoten umzuverteilen und weiterzugehen. Ja. Du hast dann zwar mehrere Hops, aber die Hops sind nicht so gut und die sind nicht so gut, dass du nicht mehr so gut kannst. Wenn du einen zentralen Punkt gehst, ja, dann kannst du nicht mehr so gut mit der Bandbreite in den Verwechseln.
Das ist auch da eigentlich.
Ich glaube, da geht schon was drüber, die AMW, aber es sind halt eher nur einzelne User, aber man sieht da von 8 in der Früh bis am Nachmittag ist schon was gemacht worden, das passt schon, da passiert schon was auch.
Was ist die
Art? Gibt es eine Zusammenschaltung, über die kann man Leitungen schalten? Da weiß ich gar nicht genau, also wird momentan noch eher sporadisch verwendet. Es gibt da eine Verbindung in den Süden Wien, aber es ist ja, Kooperation ist übertrieben, weil ich weiß nicht, was die ASFINAG da zurückkriegt, aber Vereinbarung, dass man diese Leitung nutzen kann, um kabelgebunden wohin zu kommen.
Also das ist keine Vereinbarung, wenn ich das kurz sagen darf, das ist ein Vertrag, den Funkverteilnehmer, der Alexander Gieringer mit der ASFINAG geschlossen hat. Das heißt, wir bezahlen auch für diese Leitung, okay. Und hat deswegen einen Exit-Point bei der A21 Brunnen Gebirge mit 500 Mbit Synchron.
Okay, mir war bewusst, es gibt eine Leitung in den Süden, 500 Mbit Synchron und dass der Vertrag dahinter ist. Ja, naja, viele der Leitungen sind gesponsert, für einzelne Sachen zahlen wir, in dem Fall haben wir es jetzt überhaupt ganz konkret. Ziel ist schon, dass wir aus diesem Herzstück, das wir da jetzt ein bisschen aufgemotzt haben, dass man da auch noch etwas machen kann, dass man vielleicht an anderen attraktiven Standorten einen Übergang ans Funknetz macht oder vom Funknetz, dass man sich ein bisschen erweitern kann und die Idee mit Funkstrecken ist sicher eine, die man nachverfolgen kann. Eine Leitung hat halt natürlich auch einen Vorteil, Bandbreite und Stabilität.
Kryptonix könnte man fast der Glasfaserkabelzeuge so mit
übersparen. Genau, oder Glasfaser von Dach zu Dach. Ja, den Daumen zuliebe. Gibt es noch viele Möglichkeiten. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Bock, ich habe irgendwas übersehen, was Relevantes?
Nein, du glaubst nicht.
Du bist da immer eingeblendet auf dem Bildschirm, also ich schaue da die ganze Zeit zu. Ja, ich glaube, es gibt noch eine Frage, ja, Markus?
Zum Abschluss, du hast gesagt, das kümmern sich Freileiter um das Bandnetzwerk. Wie viel Arbeit ist das? Wie lange arbeitest du da?
Es geht eher so ein bisschen in Wellen. Wir haben. Ich kann noch ein paar Fotos vielleicht herzeigen, da sieht man auch die Zeitpunkte und da seht ihr auch, wie wir da umher geschafft haben. Also das war im Juli, haben wir die ersten Geräte ausgepackt, mit den SFBs bestückt. Dann sind wir da schon beim 18. August. Wir haben uns, um den Backbone aufzubauen, würde ich sagen, an 4 Wochenenden, 1 bis 1,5 Tage intensiv damit beschäftigt und dazwischen halt immer wieder remote. Wir haben dieses Wozi-Teilchen da gehabt, in den Mini-OL. Der da, ein Mini-OpenWRT-Router, der links am Internet hängt, das ist rechts an der Testumgebung, die wir uns aufgebaut haben. Von mir kann ich sagen, ich bin 3-mal in der Woche am Abend, 2 Stunden oder sowas damit beschäftigt gewesen, vielleicht manchmal 3 Stunden. Von den anderen kann ich schwer einschätzen. Ich habe das Gefühl, gerade der Wolfgang hat sich auch sehr viel damit beschäftigt und ein sehr erheblicher Teil der Config kommt von ihm. Jetzt im Moment ist es ein bisschen weniger mit den Rufnodes, wird es auch wieder intensiv werden, vorbereiten, testen. Da gibt es ein paar Punkte, wo ich ein bisschen, ich möchte sagen, nervös bin, aber wo ich aufpassen möchte. wir müssen ins OLSR-Netz eine Default-Route senden. Und die Default-Route dürfen wir nur senden, wenn sichergestellt ist, dass drunter alles andere funktioniert. Das musst du dynamisch über die Routing-Protokolle zuverlässig abbilden, da darf es keine Missverständnisse geben. Dann muss die Default-Route aufgehört werden zu senden, wann unten ein Problem ist. Und diese Übergänge zwischen den Routing-Protokollen, glaube ich, werden noch recht viel Zeit in Anspruch nehmen, um das ordentlich zu testen. Da kommt schon noch eine ordentliche Welle an Arbeit rein. In Stunden kann ich es nicht sagen. Da haben wir einmal ein Foto gemacht, zumindest der Jakob, der auch mitgeholfen hat bei den Sachen immer wieder. Da sind wir dann schon am Verkabeln. Das ist auf der Uni Wien, also bei NIC in dem Fall. Das ist ein Rack von der Next Layer, wo wir drinnen gehostet sind. Hinten den Clemens, der Simon, der alte Switch, den wir dort quasi abgelöst haben. Noch einmal der alte Switch. Da wird schwuppdiwupp umgesteckt, ein paar Pickern haben wir drauf gekriegt. Das sind die 40 Gigboards, bin ich gespannt, wann wir den irgendwann einmal in Betrieb nehmen. Sehr dynamisches Foto. Da seht ihr auch diese zwei 10 Gig Verbindungen, die jeweils nur ein Fiber Bubble verwenden, sowohl für Senden als auch Empfangen auf unterschiedlichen Wellenlängen. Zauberei. Das ist quasi die 20 Gigabit Verbindung, die wir zur Krypta haben. Was funktioniert. Noch ein paar Ansichten machen wir es nicht nur wegen der Schärfentiefe und wegen der Switch-Romantik, sondern ist auch quasi Teil der Dokumentation für uns, dass man halt wirklich nachschauen kann, was wir wo wie gemacht haben. Ja, Kabelkern eingeholt nachher.
Auf Glasfaser-Duplex ist das eigentlich kein Problem.
Was meinst du mit Duplex? Ich glaube, also du meinst eh das.
Ja.
Naja, normalerweise hast du zwei Fasern. Auf einer sendest du, auf der anderen empfängst du und auf der Gegenseite ist umgekehrt. Und hier haben wir eben diese Zaubertechnologie verwendet, dass wir eben Duplex fahren. Das heißt, du nutzt die gleiche Faser in beide Richtungen, aber in unterschiedlichen Wellenlängen. Fürs Verständnis könnte man sagen, in unterschiedlichen Farben. Da leuchtet auf einer Seite rot hinein, auf der anderen blau. Die stören sich nicht gegenseitig.
Die Bandbreite wird halbiert zwischen den Richtungen.
Nein, wird nicht halbiert. Du hast trotzdem die volle Bandbreite zur Verfügung, weil das Rot und das Blau sich gegenseitig nicht beeinflussen. Das heißt, du hast eigentlich das gleiche Ergebnis mit einer Faser, wie du es typischerweise mit zwei Fasern. Und was wir daraus gemacht haben ist, wir sagen halt, die Verbindung hier, das haben wir schon festgestellt, ist lebenswichtig für den Backbone. Diese Verbindung haben wir auf zwei Interfaces gegeben, sollte eine Faser ein Problem haben, ein Stecker, ein Interface, sind wir nicht komplett weg, sondern nur die halbe Bandbreite und eine Halbierung von 20 auf 10 Gig, das überleben wir relativ gut. Aber da verwenden wir genau das, was du auch angesprochen hast, eben beide Richtungen auf einer Faser. Ja, das ist das ist bei Nessus, egal, ja. Da wird gerade der Nessus Uplink, ganz spannender Moment, anschließen. Das ist im Prinzip die Rückseite von dem Router. Wir haben auf den Routern, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber wir haben so ein IPMI-Board, das ist im Prinzip ein Management-Interface auch drauf. Können wir theoretisch bis ins BIOS hinein von der Ferne, sollte der Router nicht booten oder sagen, irgendwas hat es, drücke F1, um fortzusetzen, dann können wir von der Ferne F1 drücken und er rennt hoffentlich wieder und das Problem dann lösen, wenn es für uns ein bisschen brauchbarer ist. Ja, ich würde sagen, das ist alles, was mir zum Backbone bisher einfällt. Ihr wisst, wo wir waren, was wir gemacht haben und wo wir hingehen und ein bisschen was ist noch zu tun.
Wie viele Root-Node-Standorte sind sozusagen die Idealvorstellung?
Bis ist es nur auf Wien oder weltweit, so wegen der Idealverstellung und Dinge. Also wir sind da offen für vieles. Nein, wir sollten. Genau, ja. Also wir sollten sie halt schlau wählen. Ne? Zwei Rufnotes nebeneinander, im Haus nebeneinander machen normalerweise keinen Sinn. Wir haben da ein bisschen eine Spezialsituation durch das Setup mit den Kabeln unten. es sollte auch nicht jeder glauben, dass bei ihm zu Hause der optimale Rufnot ist, damit er Glasfaserverbindung kriegt. Ich glaube, dass die Rufnots einfach über die Verteilung des Netzes einen Sinn haben. Aber zum Beispiel im Süden Wiens haben wir keinen. Da ist aber, glaube ich, einerseits sogar die Möglichkeit da und auch der Bedarf. Der Norden Wiens wird sich vielleicht irgendwo anbieten, aber das ist jetzt einfach nur so in den Raum gesprochen. Das ist auch etwas, wo ich sage, da mische ich mich gar nicht zu sehr ein, weil Rufnotes ist sehr stark die Planung der Leute, die sich um das Funknetz kümmern. Und da könnte man vorstellen, dass die sagen, hey, wir brauchen in Floridsdorf aus irgendeinem Grund einen Rufnote, weil es wäre echt sinnvoll. Und dann setzen wir uns zusammen und suchen nach einer Lösung dafür. Also gerade das Rufnote, die Anforderung, wo sollte ein Standard sein, sollte aus dem Funknetzwerk kommen. Und wir werden das dann unterstützen und schauen, dass wir den Traffic dort abholen und abführen können. Ich habe ein bisschen eine Vorstellung, wie gesagt, Süden und Norden könnte ich mir vorstellen, aber definitiv keine Anzahl und auch kein Zeitplan oder was. Ist auch die Sache, wo ich sage, wir haben uns für das gemeldet, das wollen wir machen, aber genauso wie es eine Serverhousing-Gruppe gibt, die aus meiner Sicht frei im Serverhousing operieren sollte, gibt es ein riesen Mesh-Netzwerk oben, wo sich andere Leute darum kümmern. Und da haben wir einfach eine Schnittstelle. Und weil da der Konsens ist, wir brauchen einen neuen Rufnot, weil da kommt ur viel zusammen oder da haben wir eine tolle Chance für irgendwas, dann sollten wir dort einen machen. Mein Interesse ist maximal, dass wir einen gewissen Qualitätsstandard haben und nicht aus der Not heraus mit zwei Joghurtbechern glauben, wir machen da jetzt einen Backbone-Standard. Also dass wir schon schauen, dass wir eine vernünftige Anbindung haben, Kabel, eine Glasfaser, eine sinnvolle Bandbreite oder eine bewusst designte Funkstrecke, sowas in der Richtung.
Aber ein Mesh auf ungefähr
3/4
Gigabit.
3/4 Gigabit, auf Funk. Das ist sehr tüchtig, ja. Da kann man schon ordentlich was tun.
24
Gigahertz. Ja, 24 Gigahertz. Habe ich überhaupt keine Erfahrung damit.
Und da kostet
es ja was sehr okay. Na, aber da unterstützen wir, da sehen wir uns als Unterstützer. Auch wenn irgendwer sagt, hey, ein Freund von mir will uns einen Apfel schenken, nur her damit. Der Bedarf ist momentan noch nicht so da, aber Traffic nimmt immer zu. Nehmen wir auch gerne, hängen wir gerne unten dran. Wenn wer sagt, Rufnot muss her, hängen wir oben dran. Kein Problem, dafür haben wir es und es soll eh was gemacht werden.
Also wie schnell kann die Funkstrecke sein? Was hast du gesagt, 3/4 Gigabit. Also fast ein Gigabit. Also das heißt, man könnte ein Rufnet über Funkstrecke, weißt du nicht, einen Brenner hier verbinden?
Brenner nicht.
Ein Brenner nicht, ein anderen zentraler Punkt und von dem zentralen Punkt ja, aus in ganz Wien an Rufnotes mit Funkstrecke. Das heißt, man bräuchte einen zentralen Punkt, der gut hoch ist und dann von dort mit Funkstrecke überall.
Ist das nicht ein Meshing-Protokoll? Wieso wollen wir als zentrale Punkte, wenn das ein
Meshing-Protokoll ist? Genau. Wenn jetzt, sage ich mal, das hier, und innerhalb hast du mit Mesh, ne? Weißt du? Also, ich habe ja vorhin...
Ist schlecht.
Meine Frage war, wenn die Strecke ausfällt, geht das mit dem Mesh? Da war die Antwort für euch nein. Ne? Warum geht es nicht? Also wenn das Mesh so voll ist, dann könnte man doch mit dem Krypto bis zum Nesser mit Mesh verbinden. Na, warum geht es nicht? Mesh kannst du nicht anders mitnehmen.
So was wie von dir heute von der Funkgruppe auch, sondern was du
zu tun hast.
Genau,
wir
wollen aber deswegen braucht ihr ja einen zentralen Punkt, wo du dann die Münder verbindest.
Ja. Man kann Laserlink machen.
Ich bin nicht nur auf der Funkfeuerecke ein funkaffines Wesen, bin auch Funkamateur und das geht es auch jetzt nicht. Ich habe auch an einem anderen Thema sehr viel Freude in letzter Zeit. Da geht es im Prinzip um Internet of Things, etwas, was wahrscheinlich eher erst kommt und noch nicht so spürbar da ist. Da gibt es ein neues, gibt es ein Protokoll, das heißt LoRaWAN. ohne H. Und das ist auch eine Sache, wo ich mich sehr beschäftigt. Da gründen wir auch jetzt gerade einen Verein, wenn wir das Thema ernsthaft angehen wollen. Da bauen wir auch ein Netz. Das ist aber nicht ganz vergleichbar, auch nicht mit dem Mesh-Netzwerk. Es geht im Prinzip darum, batteriebetriebene Sensoren, und wir glauben halt daran, dass die in Zukunft wesentlich öfters auftauchen werden, über ein Netzwerk zu supporten, damit die kommunizieren können. Das Ganze bewegt sich so im 800 MHz-Bereich, 868 MHz, funkt über unvorstellbare Distanzen. Also ich fahre momentan mit so einer kleinen Magnetfußantenne im Auto um und habe von Ungarn nach Maribor ein Paket abgesetzt über 79 Kilometer, ohne Zauberei, ohne Leistung zu überschreiten oder Richtfunkantenne oder so irgendwas. Also eine Sache, die mir sehr taugt, wo ich in letzter Zeit sehr engagiert dabei bin. Und da möchte ich am 8. Jänner beim Momo, also in 2 Monaten in etwa, mich auch hier herstellen und ein bisschen was erzählen drüber. Da glaube ich, das geht erst so richtig los, dieses Thema. Das wird kommen und wir werden Standorte aufbauen, nicht zuletzt auch mit Hilfe von anderen Leuten, die bei Funkfeuer uns da unterstützen und auch mit dem Verein Funkfeuer gemeinsam. Da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit und werden da ein Netz anbieten, wo man mit sehr kleinen, günstigen Sensoren, batteriebetrieben, vielleicht sogar über Jahre, gewisse Messdaten übertragen kann, um einfach so ein bisschen meinen Zugang zu dem Thema Internet of Things, IoT, und ich glaube sehr daran, dass das kommt. Ich finde es sehr interessant. Also würde mich freuen, wenn ihr da am 8.1. auch hier seid. Und wir haben auch was vorbereitet. Es wird auch der eine oder andere Kollege, der da mitmacht, mit mir gemeinsam den Vortrag machen. Und ja.
So, mir ist jetzt nur gerade was eingefallen. Ja, im Zuge von Stromausfall heute und so, habt ihr irgendwas überlegt? Ich meine, okay, wir momentan jetzt alles, was so im Netzwerk sich abspielt, aber was ist mit Stromausfällen?
Kriegen wir mit, ja?
Ja,
genau. Du musst hin von den Strom einschalten, ich weiß es nicht.
Ja, aber da schickt er niemand mehr SMS oder irgendwas.
Ach so,
oder?
Ich habe so ein Gratis-Service im Internet, das pingt uns alle paar Minuten und schickt nur, wenn gar nichts mehr geht, gegebenenfalls was. Das, ja, also wenn gar nichts mehr geht, kann man auch nichts mehr was schicken. In dem Fall nehme ich, das heißt Montastic. Sie bezeichnen sich als fantastisches Monitoring und ist ein Gratis-Service, da kannst du 3 Adressen eintragen, die pingen dich alle 15 Minuten und wenn es nicht geht, schicken sie da Mail. Und nachdem meine E-Mail-Adresse außerhalb von Funkfeuer liegt, kriege ich das auf dem Weg mit, aber du hast schon recht. Ja. Sicher. Viel machen können wir eh nicht, im Sinne von Redundanz kannst du nicht viel abfangen, aber wir haben ich habe die Core-Router, die haben ja Interfaces, die du pingen kannst, das sind auch die, die ihr beim Dresdruck berührt, die tue ich anpingen, einzelne davon. Das ist dabei.
Was uns aufgefallen ist, heute beim Pingen von Sachen scheint beim Krypto, beim R1, die externe IP auf. Normal.
Er hat keine interne, oder wie meinst du das?
Sagen wir mal. 770er. Also, wenn du Fenster da in die 770er gesehen hast, hat ihn nur gewundert, ja.
Ja, was meinst du beziehungsweise? Ich hab die.
R01.
Ja. Ja.
770 irgendwas.
Ja. Er zeigt dir immer das abgehende Interface. Die 77er IP, also 77.244 und so weiter, wäre dann Nessus Upstream. Das heißt, das ist dann über Nessus rausgegangen.
Genau.
Und er hat es direkt geschickt. Also Nessus ist 77.244 und irgendwas. Das müsste der sein. Du bist ein Hop vom Internet entfernt gewesen. Ist in dem Fall it's a feature, not a bug. Würde ich sagen. Es müsste aber beim Subway auch so gewesen sein. Nur dass beim Subway alle Interfaces als Subway Funkfeuer.at ohne nähere Bezeichnung da. Oder meinst du, er hat den DNS-Namen nicht auflösen können?
Das habe ich nicht vom Haus aus abgedreht.
Okay, ja, passt. Naja, minus N, ja. Also wäre okay in dem Fall und würde ein Hinweis sein, dass der Traffic über Nessus rausgegangen ist. Glaube ich, ist okay. Wir haben Nessus gebeten, die DNS-Namen richtig zu hinterlegen. Meiner Meinung nach haben sie es auch gemacht. Das heißt, wenn du DNS-Auflösung aufdrehst, siehst du auch, über welches Interface, welches VLAN geht der Traffic und wollen wir auch so haben, weil nur das zu verstecken unter einem Host bringt uns nichts. Und auf der anderen Seite ist, ist es zum Troubleshooten halt auch leichter. Es wird auch wahrscheinlich, also momentan haben wir zwei Router, das ist noch recht übersichtlich, es wird dann mit fünf Routern und vielleicht potenziell mehr Routern auch immer interessanter, das Interface, das VLAN und so weiter im Dressroute zu sehen.
Also aus der Ahnung, wie das zustande kommen kann, ich habe nämlich, also wir haben versucht, den Mail-Server zu pingen, ja. Und ich konnte den nicht pingen, ja. Obwohl der Leit im Hausen ja offensichtlich nicht stromlos war, es ist ja nur die Gruppezeit betroffen gewesen. Der Adi konnte den Mail-Server nicht pingen.
Waren Sie beide im Funknetzwerk?
Wir waren, der Adi konnte ihn aus beiden pingen, ich konnte ihn aus keinem pingen. Ja. Geht auch von da noch verborgen.
Ich würde jetzt nicht frech sein, aber das ist ja ein Anzeichen, dass es bei dir ein Problem gibt irgendwo. Nein, aber am ersten hilft der Dressroute in der Richtung. Weil
aber ich bin hängen geblieben mit Dressroute genau auf der externen Fitting R1. Ist wurscht, ich meine. Aber hast du jetzt ad hoc keine Idee dazu, dass das sein wird?
Na, wenn einer pingen kann, sollte der andere auch. Dann ist immer interessant, von welcher Seite kommen die Leute rein. Wenn das aber auch gleich war. Auch hier soll es natürlich gehen, wenn der Server da ist. Dressroute wären in der Form hilfreich, ja. Schätze ich einmal in erster Linie. Schwer zu sagen.
Ich habe noch eine Frage, wenn das klar ist.
Ja.
Wann wird der Uplink zunächst wieder auf ein 29er Uplink-Netz gewechselt? Ist das schon geplant? Gibt es schon einen Termin?
Vielleicht schreibe ich es die Woche noch an. Dann schauen wir, wann die nächste ja das machen möchte. VLAN ist reserviert und verfügbar. Ist wahrscheinlich relativ schnell gemacht. Ich habe es vorher gesagt, der nächste große Brocken sind diese Rufrouter, aber dieses /29, das du ansprichst, machen wir irgendwann dazwischen. Ich hätte Mittwoch bis Freitag nach England fliegen sollen, das ist jetzt ausgefallen, krankheitsbedingt, wegen wem anderen. Ich könnte die Zeit nutzen. Ich würde in den nächsten Tagen die Next Layer anschreiben, besprochen ist es schon. Die müssen uns die IP-Adressen geben, die setzen wir, dann geben wir die Config drauf, dann wird umgeschalten. Ich sehe es, es ist keine große Sache, ich sehe es relativ zeitnah. Also, ich möchte es nicht für die Woche versprechen, aber vielleicht für nächste Woche. Also demnächst. Was verändert sich für euch? Spüren unmittelbar wird es das nicht, die Redundanz erhöht sich und vielleicht schaut das Dressroute für den einen oder anderen ein bisschen anders aus, wenn man dann auch von der Nessus-Seite zur Next Layer direkt rausgehen kann. Ist keine große Geschichte, machen wir zwischendurch einmal, jetzt ist ein bisschen Zeit frei geworden, wird sich ausgehen. Okay. Gut, super, dann vielen Dank. Passt, ich bin am 8.1. wieder da, wie angekündigt, mit einem anderen Funkthema und es gibt ja auch noch ein paar, die Knoten aufbauen wollen, oder? Und mit den Fragen antreten wollen, oder? Habe ich so gehört.
Ja. Soll ich das noch stecken lassen? Da?
Ah, toll.
Ja.